wie angefragt wurde für den heutigen Talk, habe ich mir gedacht, ob sich das ausgeht. Und dann habe ich mir gedacht, naja, eigentlich sitze ich mein Office ist mit fester Bewegung. Mhm. Das da hier. Ja. Da
wo die Lampe ist, die kleine. Hast du schaust
zu uns rein? Ja, genau. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, naja, ich muss ja nur rübergehen. Ja. Das war dann doch ein paar tausend Kilometer leider. Also,
ein bisschen ein Umweg,
ein ziemlicher Umweg. Aber ich würde sagen, wir nützen das Motto und ich glaube, hätten wir ein First Date, dann hätte ich es versaut. Ne? Also es wäre so der Start, wo man eine Stunde 50 zu spät reinkommt und irgendwie versucht zu erklären, dass man doch im Schneesturm in Amerika hängen geblieben ist und die andere Person denkt sich so, ich trinke noch aus und gehe. Der Vorteil ist, ich habe nichts mehr zu beweisen. Ja? Also sagen, ich habe schon versagt im Start und wir hängen so den Motto der Ehrlichkeit über den heutigen Abend. Das heißt, ich versuche schon heute so einen Überblick zu geben über diverseste Bereiche des Computerspielens. Bei diesem Buch, das der Herbert Rosenstingl und ich damals geschrieben haben, Herbert Rosenstingl, für diejenigen, die ihn nicht kennen, ist damals Leiter der Pub gewesen, mittlerweile überhaupt, ich kann mich da gar nicht mehr ausgehen, Jugendpolitik und Medien verantwortlicher im Bundesministerium für Familien momentan, auch immer so ein Roulette-Spiel. Und wir haben das Buch damals geschrieben, weil wir immer wieder Anfragen bekommen haben von Eltern, von Pädagoginnen, von diversen Menschen, die irgendwie wissen wollten, was mit Computerspielen auf sich hat. Sie wollten so einen Überblick haben und irgendwie vertiefend, aber doch irgendwie einführend. Wir haben uns damals gedacht, na gut, buchen wir uns eine Woche lang in ein Hotel in der Steiermark ein, mit einem Tischtennistisch und schreiben wir dieses Buch. Das Beste am Buch war das Tischtennisspielen und das Schreiben eigentlich. Wir haben dann nämlich eine ganz eigenwillige Erkenntnis gehabt und die, glaube ich, begleitet alle diejenigen von euch, die mit Medienpädagogik zu tun haben. Alle haben das Problem, aber keiner will sich damit auseinandersetzen. Ja, das war ganz ein interessantes Aha-Erlebnis für uns. Es war so, also in den Gesprächen sagen alle, ja, wie ist es jetzt mit dem Thema Sucht, wie ist es mit dem Thema Gewalt, was ist es mit Lernen und mit Spiel, aber bitte, ich muss nichts tun, oder? Und die blöde Erkenntnis unserer Auseinandersetzung, unseres Buches war, obwohl, man muss sehr, sehr viel tun eigentlich. Man muss sich dazu in ein Verhältnis setzen können zu diesem Medium, um damit was tun zu können. Und die Antwort wollten ganz viele Leute nicht so gern hören. Und das fand ich eine interessante Erkenntnis. Vielleicht können wir das heute Abend auch noch ein bisschen diskutieren. Weil es gibt einmal das Interesse, was hat es mit diesem Medium auf sich? Wo sind die Gefahren? Wo sind die Potenziale? Und dann gibt es noch die Frage, was tun wir jetzt damit? Und ein Bereich, wo ich selber sehr kämpfe, wo ich immer wieder Lust habe, die Medienpädagogik einfach wie ein sinkendes Schiff zu verlassen, ist der, wo ich mir denke, wenn ich in der Wirtschaft wäre, würde ich sagen, ich habe ein Zielpublikumsproblem. Ja? Und da würde ich gerne vielleicht heute noch ein bisschen diskutieren. Ich glaube, ich wurde schon ausreichend eingeführt, dankenswerterweise. Nur hallo, das darf aber nicht machen. So. Ach so, ja, ich weiß schon warum. Das ist nicht die erste, das ist die letzte Folie. Das Date geht so weiter. Ja. Das ist der Moment, wo Sie die Rechnung bestellen.
Wir haben auch das analoge Exemplar.
Ja. Genau, ich lese jetzt vor. Ich bin einer der schlechtesten Lautvorleser, die Sie sich vorstellen können. Also ich würde sagen, in meinem allgemeinen Ansatz, mein erstes medienpädagogisches Experiment habe ich in diesem Gebäude gewagt, mit Christian Berger. Das ist circa 15 Jahre her. Damals habe ich Pädagogik studiert. Medienpädagogik war noch nicht wirklich ein Fach und ich habe es aber irgendwie studiert und musste ein Praktikum machen, keiner wusste wie. Dann habe ich gegoogelt. Ich glaube, damals gab es schon Google. Und dann hat sich herausgestellt, der Christian Berger macht da so lustige Sachen. Dann bin ich in eine schwer verrauchte Bude raufgegangen, da ganz oben. Und der Christian hat dann irgendwie so nach einer Stunde gemeint, ja, dann machen wir halt was. Und dann haben wir was gemacht. Und das war definitiv mein Einstieg in die Medienpädagogik, aber auch gleichzeitig in ein Feld, das sich dadurch auszeichnet, dass es irgendwie sehr offen ist, sehr stark in Bewegung ist. Wir haben damals schon Sachen gemacht, die waren weit ihrer Zeit voraus und somit auch wieder zu weit voraus. Wir haben damals konnten Kinder mit dem Telefon auf einer Online-Plattform Beatboxen und ihre Musik dann teilen. Wir wussten ja nicht, was dann alles technologisch noch möglich sein wird später. Aber es war immer recht spannend, weil es ging immer darum, irgendwo Technologie so einzusetzen, dass Menschen Lernerfahrungen haben, die sie irgendwo auch einen neuen Bereich bewegen, neue Türen öffnet. und das halte ich nach wie vor für sehr, sehr spannend. Und in Wirklichkeit habe ich genau das die letzten Jahre getan, dass ich immer wieder mich mit einer neuen Technologie auseinandersetze und aber eher Interesse daran habe, was kann ich damit Neues machen. Ich bin kein Didaktiker im Sinne der reinen Wissensvermittlung, das können andere viel besser. Mich interessiert sehr neue Perspektiven. Also für mich ist immer die Frage, kann ein Medium uns neue Perspektiven eröffnen und wie und was heißt das? Und dazu habe ich ein bisschen publiziert, aber auch ein paar Spiele entwickelt, wo es darum geht. Und momentan setze ich mich auch damit auseinander, die Frage, kann ich das auch in Teamentwicklung, in persönliche Entwicklung verwenden? Wie kann ich Menschen dabei unterstützen, gewisse Erfahrungen damit zu machen in solchen Spielräumen? Ganz kurz Einführung, das mache ich jetzt in letzter Zeit, das habe ich letztes Jahr, ist mir die Idee gekommen, ich mache es nur mal so als Hinweis, um was es geht. Der Christian kennt schon, das ist eine der wenigen Sachen, die du kennen wirst. Wenn man so Menschen dabei beobachtet, wenn sie über Videospiele reden, gibt es meistens diese vier Dialoge. Das erste, also die Frage ist immer, was hältst du von digitalen Spielen? Die Gretchenfrage. Und dann, wegen diesem Zeug steht die Welt kurz vor dem Ende. Ja, das ist so eine Haltung, die ich hin und wieder sehe und ich würde sie nennen die pessimistische Haltung. Wenn Sie diese Haltung einnehmen, sind Sie wahrscheinlich heute nicht hier. Ja, aber außer Sie überraschen mich dann noch in der Diskussion, verbrennen das Buch. Was hältst du von digitalen Spielen? Keine Ahnung, aber meine Kinder spielen und mein Mann auch. Das ist eine der häufigsten Haltungen, die ich im pädagogischen Bereich höre. Das kann man auch natürlich gendern. Ich nenne sie die responsive Perspektive. Sehr viele Pädagoginnen haben die. So, mich interessiert es eigentlich gar nicht, aber irgendwie müssen wir, ja, weil die wollen alle. Dritte Haltung wäre, was hältst du von digitalen Spielen? Super, was du fragst. Diese Spiele sind Lösung zu 99% aller unserer gesellschaftlichen Herausforderungen. Ich trage ein Computerspiel-T-Shirt und habe einen Gameboy in der Tasche stecken. Ich nenne sie die naive Perspektive, die ist mir mindestens so unsympathisch wie die pessimistische. Die ist mir sogar manchmal noch gefährlicher, weil sie dem Medium so viel aufhalst, als ob jetzt wirklich alles gelöst wird dadurch. Ja, das halte ich auch für etwas gefährlich, aber sie können mich wiederum überraschen. Und die letzte Variante, was hältst du von digitalen Spielen? Welches Spiel meinst du, wer spielt es und warum? Ja, und das ist, würde ich sagen, die aufgeklärte Perspektive und ich würde sie im Laufe des Abends gern ein bisschen dorthin führen, weil, ja, es gibt Potenziale, es gibt Risiken mit diesem Medium, aber in Wirklichkeit kommt es ganz stark darauf an, von wem wir sprechen, wer was wie woran spielt und warum. Und mit den Fragen müssen wir uns einfach auseinandersetzen, wenn wir uns mit diesem Medium eigentlich mit allen Medien bewegen. Gut, wie habe ich das vor zu machen? Als Erster würde ich gerne nochmal klären, was sind eigentlich Spiele? Dann so ein bisschen drüber sprechen, was sind jetzt diese Risiken, von denen gesprochen wird? Was sind die Potenziale und was sind Herausforderungen? Und dann würde ich so in eine Diskussion reingehen, wo ich mich aber dann gar nicht so als eine Experte sehe, sondern ich glaube, viele, die hier sitzen oder Gesichter, die ich kenne, haben schon ganz eigene Erfahrungen gemacht, die gerade in ihren Bereichen weit über meine hinausgeht. Da freue ich mich auch, wenn wir es einfach öffnen und Leute ihre Erfahrungen schildern. Das Interessante am Spiel, also es gibt sehr, sehr viele interessante Aspekte am Spiel, aber einen der besondersten finde ich die Art, wie Menschen miteinander in Kontakt treten, interaktiv. Sie alle kennen das, wenn man mit Menschen spielt, die man gern mag. Ich habe gestern in Boston einen Escape Room gespielt, das kann ich nur sehr empfehlen. Da erzähle ich vielleicht nachher noch ein bisschen was darüber. Und das habe ich gespielt mit 7 fremden Personen, 2 Mädchen mit 10 Jahren. Und allein die Erfahrung, mit so jemandem in Berührung zu kommen, zu sehen, wie die ticken und wie man darüber spricht und wie man miteinander spielt, ist faszinierend. Und das innerhalb von 2 Sekunden ist man da drinnen. Das muss ein anderes Medium mal packen, diesen Einstieg. Aber wie schon gesagt, dazu werden wir jetzt noch hinkommen. Wenn wir Spiele spielen, meine Lieblingsdefinition, die ich immer gebe mittlerweile, ich werde nicht müde, sie zu geben, ist folgende. Also man stelle sich vor, eine Tätigkeit, ich habe es damit zu tun, mit einem kleinen Ball. Ich simuliere den Ball mit meinem Boarding Pass, der mich so und so enttäuscht hat. Ja, ich sage mal, das ist ein Ball. Und das Spiel würde daraus bestehen, dass ich den Ball, sagen wir mal, das hier ist das Ziel und ich muss diesen Ball auf diesen Gegenstand werfen. So, ja, das heißt, es ist eine relativ einfache Übung, für die es nicht sehen. Mach ich da oben, ja, damit ich das Special Effekt. Also ich nehme einen Ball und lasse diesen Ball fallen Und in den meisten Fällen werde ich das Ziel treffen. Und wenn wir jetzt ein kleines Turnier machen würden, dann würden wahrscheinlich 98% es schaffen. Die 2% sind diejenigen, die seit einer Stunde schon da sind und schon so erbost sind, dass sie nur noch mit der Hand zittern. Wenn ich aber jetzt sage, ich gehe einfach ein paar Schritte nach hinten und ich werfe den Ball dahin, dann wird es schon schwieriger. Das war schon eher daneben. Und wenn ich jetzt aber, wenn wir das gleich wiederholen würden, dann hätten wir schon nur noch weniger Gewinner. Wenn ich aber jetzt wirklich weggehe und dann vielleicht noch ein Hindernis aufstelle und sage, ich muss jetzt von unten werfen, ja, dann wird es schon richtig herausfordernd. Und wenn ich aber jetzt hergehe und sage, nein, wir machen da nicht nur ein Hindernis, wir machen da mehrere Hindernisse, und der Ball muss am Boden liegen, und jetzt sagt noch jemand, ich muss einen Eisenstab verwenden, um jetzt das Ding da abzuschießen. Und dann sagt er mir, kannst du ja eh nicht den Einmal schaffen. Also ab jetzt zählen wir deine Fehlerquote. Und er sagt mir dann, wie schlecht ich bin. Und wir machen dann dieses Spiel und wir schauen einfach, wer war am wenigsten schlecht von uns, den Ball mit diesem Eisenschläger darüber zu kriegen. Und man würde eigentlich sagen, es ist ja völlig schwachsinnig. Siehe da, daraus hat sich ein Sport entwickelt, ja, namens Golf. Und das Einzige, um was es in Golf geht, ist eine sehr, sehr einfache Tätigkeit, schwer zu machen. Ja. Aber so schwer, dass es interessant ist, sie zu lösen. Dass es Menschen gibt, die das gerne machen, dafür Geld zahlen, ihr Handicap, also ihren Schlechtheitsgrad messen und immer hoffen, dass sie ihn steigern. Die nehmen sich dann Trainer, bezahlen sie, um ein bisschen weniger schlecht zu werden. Und es gibt dann ganz wenige, die sind ganz wenig schlecht. Denen schaut man dann dabei zu, denen jubelt man zu, die werden zu Helden am Golfplatz. Und was es verdeutlicht, das kann man mit jeder Sportart machen, Golf ist so gut, weil es irgendwie so eigenartig ist, wenn man darüber nachdenkt. Aber Spiele sind Tätigkeiten, wo wir uns ganz einfache Sachen sehr schwer machen, aber es freudvoll finden, sie zu lösen. Und da liegt irgendwie so der Schatz begraben. Und um es zu verdeutlichen, was das Besondere daran ist, schauen wir uns mal unser eigenes Leben an. Verwenden ständig Technologie, um uns Sachen einfacher zu machen. Ja, also das ist ja immer so dieses Motto. Jedes iPhone-Update verspricht, irgendwie was einfacher zu machen und jeder merkt, dass er dann 2 Wochen braucht, um das Update zu verstehen. Aber irgendwie die Technologie immer als die Hilfe. Es gibt ja auch diese Theorien, wo man gedacht hat, dass es irgendwann einmal, wenn es wirklich Fabriken gibt, dass wir kaum mehr arbeiten müssten, weil ja eigentlich Fabriken alles machen, aber ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist. Wir arbeiten genauso viel, wenn nicht sogar mehr als früher. Und noch was kommt noch dazu, dass es genau dazu kommt, dass ich diese Herausforderung eigentlich schon so vorgekaut kriege, damit es ja nicht herausfordernd ist, damit ich im Mittelmanagement jemanden habe, der eh die Entscheidung für mich trifft und ja, dass es eigentlich plötzlich gar nicht mehr so spannend ist und vielleicht sogar langweilig wird, diesen Job zu machen. Diese Definition kommt von Bernhard Suits und er sagt eben, playing a game is the voluntary attempt to overcome unnecessary obstacles. Also Spielen ist eine freiwillige Handlung, um unnotwendige Hindernisse zu überwinden. Und ich halte das noch immer für eine der cleversten Definitionen des Spiels. Es ist gleichzeitig auch eine Lerntheorie, weil es heißt auch gleichzeitig, ich muss im Spiel immer was lernen, um was zu bestehen, sonst ist es nicht lustig. Aber es darf nie so sein, dass ich das Gefühl habe, es ist unmöglich. Wenn Sie Basketball spielen, werden Sie vielleicht nicht sofort so einen Duncan machen und auf 2 Meter Höhe sich hochschrauben, aber Sie werden ein Gefühl kriegen, aha, okay, ich verstehe, wie das geht und ich sehe auch, was da noch zu tun wäre und ich kann es vielleicht körperlich nicht, aber wenn ich viel üben würde, etc. Vielleicht noch ganz kurz, auch in dem Themenbereich, wie wir uns bewegen, wie schaut es jetzt aus, wenn wir gerade in den Bereich der Jugendlichen schauen, was ja irgendwie auch so Thema dieses Ortes auch irgendwo ist. Ich nehme da ganz gerne die James-Studie her, die ist zwar aus der Schweiz, aber die Schweizer, jetzt außer, dass sie die Schweizer sind und nicht die Österreicher, ist ein durchaus vergleichbares Land mit uns. Da könnte man auch darüber diskutieren. Es gibt in Oberösterreich auch ein paar ganz interessante Erhebungen dazu. Und die ist aber ganz, ganz neu. Und wenn man der Frage nachgeht, die ist wirklich ganz frisch rausgekommen, wie es mit dem Gebrauch von Medien ausschaut, dann ist es noch immer so, zum Beispiel, dass eben die Handy-Internetnutzung, Musik, auch Fernsehen nach wie vor schon noch sehr, sehr führend ist. Und ich weiß nicht, diejenigen, die sich mit diesen Statistiken auseinandersetzen, ist auch immer so eine Sache und dann geht es mehr rauf und runter. Aber Videospiele schaut dieses Jahr gar nicht mal so rosig aus. Ja? Also bei Jungs noch ziemlich stark. Die Differenz zwischen Jungs und Mädchen ist hier sehr hoch. da wird immer wieder drüber debattiert, weil die Frage ist, was ist eigentlich ein Spiel? Es gibt sehr viele Handyspiele, Facebook-Spiele, die den Leuten beim Spiel nicht als Spiele so auffallen mehr. Aber es verdeutlicht schon auch, dass es jetzt nicht so ist, dass Computerspiele jetzt sagen, das Medium sind, das alles übernommen hat. Ja? Und wie schon gesagt, natürlich fällt viel unter Handynutzung, was andere schon wieder als Spiele bezeichnen würden. Aber wir haben es jetzt, und wie schon gesagt, wenn man sich die Studie weiterhin anschaut, was die Leute noch immer am liebsten machen, ist, sie verbringen gerne Zeit mit ihren Freunden. Und das ist noch immer so die positive Nachricht des 21. Jahrhunderts. Menschen verbringen eigentlich noch immer gerne Zeit mit Menschen. Und dann gibt es aber Zeiten, wo wir auch uns Medien nehmen, um uns anders damit zu beschäftigen. So schaut es aktuell aus. Und wenn wir Computerspiele anschauen, zumindest nach der James-Studie, ist es nach wie vor so, dass die Shooter ganz oben liegen, auch diese Action- und Sportspiele, und dann kommen erst diese sogenannten Casual Games wie Angry Birds oder diese Jump-and-Run-Rollenspiele, Rennspiele. Ganz interessant übrigens, wenn ich arbeite eben so auch in der Games-Beratung, sehr viele Leute wollen immer noch diese Adventure-Spiele machen. Also ich weiß nicht, wer sich noch an Monkey Island und so erinnern kann. In der Schweiz liegt der Prozentsatz der Jugendlichen, die Adventure-Spiele spielen, bei 2%. Die kennen das Genre gar nicht mehr. Also die können es gar nicht mehr bedienen teilweise. Was ganz super ist für die Serious-Games-Hersteller, die dann das genauso hergestellt haben und sich wundern, warum es dann niemand spielt. Die kennen das nicht mehr. Aber ich weiß, ich würde immer da gerne sagen, nein, die Leute, die spielen mittlerweile schon nur noch pädagogisch Wertvolles und Intellektuelles. Aber ich könnte Ihnen jetzt auch die Kinozahlen zeigen und Sie würden auch merken, die Blockbuster sind noch immer die Sachen, die sich am besten verkaufen, auch die, die das meiste Werbebudget haben. Wir leben leider noch nicht im Schlaraffenland und viele von diesen Spielen haben durchaus entsprechend, also da kann man darüber diskutieren, ob wir die ethisch okay finden oder nicht. Ich finde das übrigens eine sehr schöne ethisch-moralische Diskussion. Also ich würde die gerne auf der Ebene führen, nicht auf einer beängstigten, gewaltorientierten. Aber dazu komme ich noch. Also was macht jetzt eigentlich so ein Spiel aus? Der erste Bereich, was überhaupt, wenn wir jetzt in den Spielbereich reingehen, was überhaupt ein Spiel zum Spiel macht, ist diese Herausforderung. Ähnlich wie bei diesem Zitat. Ich weiß nicht, ob jemand dieses Spiel kennt, Shadow of the Colossus. Kennt das jemand?
Deine Geschichte dazu.
Ah, wunderbar. Ja. Genau, ist auch super. Die Forschung beweist dich selbst, indem sie das... Ein wunderbares Forschungsprojekt für mich. Shadow of the Colossus ist eines der wunderbarsten Spiele, die es da draußen gibt. Was tue ich? Ich bin dieser Prinz, meine Frau stirbt und ein Engel erscheint mir und sagt, du kriegst sie zurück, du musst nur diese 10 Dämonen bekämpfen und dann wird sie wieder zum Leben erweckt. Ich komme zu diesen Dämonen. Das Foto ist noch sogar ganz nett. In Wirklichkeit bin ich circa so klein, und der Riese da sieht mich gar nicht, der steigt auf mich drauf und ich muss wieder neu beginnen. Ich muss dann überlegen, wie komme ich auf den drauf. Er hat irgendwo eine Achillessehne, die muss ich finden und dann steche ich mein Messer hinein. Und dann gibt es eine sehr tragische Szene, wo dieser Riese fällt mit mir und ich wache auf und eben einer von der Riesen ist tot und ich gehe zum nächsten. Dazwischen ist sehr viel Einsamkeit, ich bin mit diesem Pferd unterwegs und habe sehr viel. Ich bin oft wirklich 20, 30 Minuten nur reitend unterwegs. Und es ist das während des Spiels ergibt sich so eine Art Melancholie und eine Eigenart, wo man sich fragt, was tue ich hier eigentlich? Und siehe da, am Ende des Spiels stellt sich dann heraus, dass dieses Töten der Riesen vielleicht nicht die beste Idee war, aber ich beende das Thema hier, damit ich das nicht kaputt mache, diese Erfahrung. Es ist wirklich eine sehr schöne griechische Erfahrung, würde ich mal so sagen, die man dann am Ende macht. Aber beeindruckend dabei ist dieser Moment, in Wirklichkeit hat man keinen Grund, diesen Riesen umzubringen, aber der Fakt, dass es so schwer ist, der fixt einen an. Ja, weil man denkt sich, das gibt es ja nicht. Und wenn man dann endlich mal bei dem man den Hahn hängt und sich raufbewegt und dann ist man oben und dann wirft einen einfach ab und man hat gerade eine einstündige Wanderung da. Das ist sowas, wo man sich wirklich Stück für Stück heranwagt und was Computerspiele so gut können, ist diese Balance. Also schwierig genug zu sein, dass ich es herausfordernd finde, aber nie so schwer zu sein, dass ich das Gefühl habe, das kann ich nicht. Ja? So wie Lateinunterricht oder so, wo ich mir denke, ja, ich habe jetzt schon die Vokabeln gelernt, aber alles, was da jetzt kommt, ja, außer unter den Lateinstudenten von Ihnen, aber das passiert im Spiel nicht. Die würden immer so arbeiten, dass ich gerade das, was ich gelernt habe, tue und dann kriege ich in schönen Teilchen das wieder vorgesetzt, was ich noch können muss. Eine zweite große Stärke des Spielens ist eben die Simulation. Also, dass ich im Spiel immer eine Simulation von etwas habe, das kann völlig unrealistisch sein, oder wie bei SimCity eine Stadt sein, die ich führe, wo ich ausprobieren kann, wenn ich etwas tue, was passiert mit dem System. Das ist eine der ganz großen Stärken von digitalen Spielen. Das kann ich im Brettspiel kaum machen. Also ich meine, es gibt gute Brettspiele, aber im Spiel kann ich wirklich einen Algorithmus berechnen, der sagen kann, was passiert, wenn die Umwelt sich so und so verändert zum Beispiel. Der dritte Bereich ist die Immersion. Also das ist dieses Hineinkippen in eine Geschichte. In diesem Spiel namens Ico, kennt das jemand? Darüber habe ich nichts geschrieben. Kennt niemand? Ico, um was geht es da? Das gibt mir die Chance, ein Wasser zu trinken.
Also bei Ico muss der Held eine Prinzessin, die so eine Art Geistwesen ist, aus einem Schloss befreien und muss sie da halt immer durchführen und verschiedene Rätsel lösen, Hindernisse überwinden. Und gelegentlich wird er von so einem wolkenartigen Wesen überfallen, die die Prinzessin dann an sich reißen können.
Genau. Und ich habe eben eine Taste zum Handhalten. Also ich habe eine Taste, mit der ich sie in der Hand halte. Wenn ich sie loslasse, kommen diese... Nein, ich halte sie sehr sanft. Ich muss sie das ganze Spiel in der Hand durch die Welt führen. Und was passiert? Ich entwickle eine unfassbare Empathie für dieses Mädchen. Also echt eine ganz, ganz nahe Beziehung, und das ist eben so spannend, weil man sich dann gar nicht mehr fragt, sie spricht eine andere Sprache, man weiß eigentlich nicht, warum man sie mitzahlt. Aber allein der Fakt, dass man sie schon so lange mit sich führt, sie will auch handgehalten werden, so ist es nicht. Da wird keine Entführung. Gut, nächster Bereich. Keine Entführung. Ja, stimmt.
Raus und dann zahlt sie mit.
Das ist doch eigentlich wieder egoistisch, also dass man sie mitnimmt. Ja. Also das sind schwer philosophische Spiele, von denen wir da sprechen. Kennt jemand dieses Spiel hier? Portal, ja. Ein Spiel, wo ich Wurmlöcher in Wände schieße und mir überlegen muss, wenn ich durch ein Wurmloch durchgehe und sich die Schwerkraft ändert, wie komme ich im neuen Raum an? Falle ich da runter, falle ich da rauf? Und ich habe so kleine Roboter, die so Laser schießen. Und es ist eigentlich so ein gutes Physikspiel. Kann man auch als Physikspiel spielen. Es gibt jetzt eine pädagogische Variante davon. Um was es aber geht, ist die Anwendung. Also ich kann immer das, was ich gerade gelernt habe, das, was ich gerade als Herausforderung meistere, sofort umsetzen. Ja, das ist eine nächste ganz große Stärke von Spielen, dass ich automatisch immer gleich anwenden kann, was ich gelernt habe. Das macht auch diesen ganzen Apparat so faszinierend. Aber das Ganze ist eine als Obhandlung. Also ich habe nicht das Gefühl, dass das Realität ist. Ich kann so tun, als ob es Realität ist für mich und mich sehr gespannt fühlen. Aber wenn ich den Computer ausschalte, in den meisten Fällen hat es keine realen Konsequenzen für mich. Ja, aber ich meine, können auch reale Konsequenzen kommen, aber da sind wir dann bei den Risiken angelangt. Wichtige Grundvoraussetzung ist das Thema der Freiheit, also dass ich freiwillig einsteige. Also jemanden zum Spielen zu zwingen, ist ganz eigenartig. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen, ich glaube, ganz gefährlich sind jüngere Geschwister, mit denen man dann spielen muss. Und die sind kognitiv sozusagen noch in einem Alter, wo sie die Regeln nicht ganz drauf haben und sich vielleicht auch nicht so dran halten, und man spielt mit denen und sitzt da und denkt sich, ja, weil sozusagen da zwei unterschiedliche Spiele gespielt werden. Aber das ist zum Beispiel so eine Art von gezwungenen Spiel, ist ganz eigenartig, da steige ich da nicht ein, da kippe ich da nicht voll rein. Und leider spielen auch sehr viele Pädagoginnen so mit den Spielenden, weil sie sind nicht ganz drinnen, die anderen schon, das ist ganz gefährlich. Ja, und es ist eben eine Form von Interaktion. Es ist dieses ganz wunderbare Interagieren, miteinander tun, miteinander lösen, miteinander diese ganzen Erfahrungen, die ich da jetzt erzählt habe, auch machen. Ich bin ja nicht nur hier, um sozusagen die Stärke dieses Mediums zu verdeutlichen. Wenn wir an der Stelle stehen bleiben würden, also ich muss echt sagen, das, was ich gerade erzählt habe, kann ich unterschreiben. Wir haben einen ehrlichen Tag heute, ja, das kann ich unterschreiben. Ja, das sind die Potenziale, die dieses Medium mit sich bringt. Ich könnte jetzt meinen pädagogischen Talk geben und gleich sagen, was tun wir jetzt damit, aber gehen wir heute durchaus mal nochmal gleich zu diesen Risiken hin. Also was ist jetzt mit diesen Menschen, die diese Erfahrungen haben und in einen Bereich kommen, wo wir als Gesellschaft, sie selber oder andere irgendwie Probleme sehen. Was kann es da jetzt geben? Ein Bereich ist natürlich der Klassiker, ist dieser der virtuellen Gewalt. Ich sehe ihn momentan weniger skandalierend in Medien, aber es ist so eine Auf-Ab-Bewegung. Also Das ist irgendwie ganz komisch. Ich habe damit sehr viel zu tun, weil ich eben früher auch bei der BUB sehr viel mitgearbeitet habe, direkt noch immer sehr viel mit ihnen zu tun habe, indem ich sie unterstütze und auch bei PEGI war. Aber es ist so, ich merke dann auch, da werde ich dann angefragt, wenn es brennt, und dann interessiert es überhaupt niemanden mehr. Und also dann, also es geht immer so rauf und runter, und ich frage mich immer, was ist da eigentlich die Logik dahinter? Also wir haben ja das genau schon damals geklärt gehabt. Und aber schauen wir uns mal an, was steckt da eigentlich dahinter? Ein Beispiel, das ich gerne mal mit Ihnen machen würde, um zu verdeutlichen, was Sie eigentlich sprechen, darf ich Sie kurz bitten, die Augen zu schließen.
Wirklich.
Also stellen Sie sich vor, Sie stehen vor einem grässlichen Monster. Ja, Sie haben die Augen nicht so, ich sehe es ganz genau. Ja? Also ein grässliches Monster steht vor Ihnen. Ja? Sie fürchten sich. Ja? Und Sie stellen sich die Frage, stellen sich vor, Sie haben jemanden mit sich, den Sie beschützen müssen. Ja? Dieses Gefühl. Ja? So, jetzt können Sie es wieder aufmachen. Was ist, wenn das da hier das Monster ist? Ja?
Österreichischer Berchtenlauf. Ja? Da verkleiden sich meistens leicht alkoholisierte Jugendliche oder auch Ältere, laufen sehr wild durch die Gegend, schlagen mit Starkstöcken um sich, auch teilweise wirklich auf Menschen ein. Da gibt es auch durchaus Verletzte. Es gibt auch jedes Jahr irgendwelche Vorfälle. Da gehen sie mit ihren Kindern meistens hin. Ja? Also da geht man hin. Also jetzt könnte man noch sagen, na, gehe ich jetzt nicht mit Vierjährigen hin, aber so mit Zehnjährigen gehe ich da hin, weil es hat einen kulturellen Wert in Österreich. Ich finde das auch gar nicht uninteressant. Ja, meine amerikanischen Freunde sind ganz aufgeregt, wenn ich das Fotos herzeige. Also das wirklich, das macht sie echt. aber würden Sie jetzt sagen...
Der haben es den Fleisch essen.
Was?
Der haben es den Fleisch essen.
Genau.
Genau. Ja,
stopp.
Aber der Punkt ist, ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, aber in meiner eigenen Jugend kann ich mich erinnern, dass es da Phasen gibt, wo ich dann durchaus in meinen Träumen mir das wieder untergekommen ist und ich es nicht ganz lustig gefunden habe, wie mir das untergekommen ist. Aber dass jetzt meine Eltern gesagt haben, na, du gehst mir jetzt nicht auf den Berchtenlauf, ja, weil du verkraftest das nicht so gut, war nicht Thema. Ja, also es ist ganz selten in die Diskussion, haben und gesagt, den Berchtenlauf, den gibt es jetzt nur mehr ab 16, weil die Jugendlichen, die müssen über diese Bildern bewahren. Ja. Was, wenn das Monster ist? Ja, im Prater. Ja. Im Prater gibt es eine Maschine, die ist dazu gebaut, Menschen zu erschrecken. Da gibt es kleine Wagen, da fährt man dann durch und wird ständig erschrocken, absichtlich, um dann hoffentlich erschrocken rauszukommen. Wenn man nicht erschrocken ist, ist es eine schlechte Geisterbahn gewesen. Ja? Jetzt gibt es wieder das Thema, es gibt Eltern, die sagen, naja, ab einem gewissen Alter, aber im Endeffekt ist es ein kulturell absolut, also es gibt ganz wenig Diskussion darüber, wo man sagt, diese Geisterbahn, die müssen jetzt einfach weg. Ja? Weil es ist ja wirklich schrecklich, was unseren Jugendlichen da eigentlich widerfährt. Ja? Was, wenn wir dann im nächsten Bereich es zu tun haben, mit schrecklichen virtuellen Monstern? Ja? So wie King Kong. Ja, also wenn Sie diesen King Kong-Streifen zu Weihnachten im Fernsehen haben, würden Sie Ihrem Kind die Augen zuhalten und sagen, oh mein Gott, schau da nicht hin.
Die würden einschlafen heutzutage.
Die würden heutzutage gemütlich einnicken wahrscheinlich oder sich irgendwie amüsieren. Also da, aber jetzt, wir kommen schon in eine, natürlich jetzt immer in der Gegenwart. Es gibt jetzt durchaus eben Filme, Medientypen, wo man dann sagen wird, das möchte ich jetzt eigentlich nicht. Ja, aber zum Beispiel die Diskussion. Nachrichten. Ja, ich meine, das haben wir nicht einmal gemacht. Also, was man in den ZIP sieht oder was man auf YouTube mittlerweile alles so sehen kann. Aber die Diskussion ist auch sehr abgeflacht. Es gibt ganz wenig nur noch. Also, mittlerweile wird diese Hexensendung geheißen am ORF mit diesen 3-4 Hexen.
Charmed
zum Beispiel, ja. Das war Okkultismus. Das war also, wo ich mir dachte, das hätte es früher um 23 Uhr mit diesem Nuller irgendwann mal oder gegeben. Und jetzt war es 17 Uhr Vorabendprogramm, total nett. Das heißt aber, das schreckt momentan, das schreckt heutzutage niemanden mehr. Interessant wird es jetzt, wenn ich es jetzt mit einem interaktiven Medium zu tun habe. Also jetzt sozusagen gibt es auch diese Monster, die wir dort hatten, aber das tut was und ich tue auch was. Ja, ich kann schießen, schlagen, was auch immer. Was ich ganz interessant dabei finde, die meisten Erwachsenen schauen Computerspiele fern. Ja, die spielen es ja nicht, die sehen ja nur das. Ja. Die sehen ja praktisch ein Riesenmonster und meinen herzigen 8-Jährigen mit dem Schwert auf dieses Monster einschlagen und schauen eine Handlung fern, wo sie es gefühlt haben, das ist jetzt völlig jenseits meiner Wertvorstellungen. Und darüber wird zum Beispiel schon viel, viel mehr diskutiert, also wahrscheinlich am meisten jetzt. Was richtig gefährlich ist, ist diese Dame hier, ich weiß nicht, ob Sie sie kennen, ja? Was ein richtig gefährliches Monster ist, es sind momentan junge Frauen, die sich auf Skype Teenagern nähern, sich mit ihnen gemeinsam ausziehen und dann zu einem netten Preis das Video wieder aus YouTube löschen vom nackten Jugendlichen. Das ist das Gefährlichste, ja, von allen. Also das ist richtig ein Thema. Und das ist aber sowas zum Beispiel, das verdeutlicht für mich auch, dass so, die schaut nicht so gefährlich auf den ersten Blick aus. Ja? Schon gar nicht wie diese Monster. Was ich möchte jetzt zum Beispiel auch gar nicht so jetzt, ich werde dann über Computerspiele und Gewalt reden, aber ich möchte nur verdeutlichen, es hat so viel mit uns als Gesellschaft, mit uns als Kultur zu tun, mit wo wir momentan sind. Dann, wenn wir uns Computerspiele anschauen, die früher böse waren, also zum Beispiel Doom war ein Spiel, das wurde in Deutschland verboten, konnte nicht verkauft werden. Das kam jetzt gerade heraus in einem Spielepackung ab 12. Also für 12-Jährige, wo man denkt, warte mal, jetzt ist es für 12-Jährige im Spielepack und vor 10 Jahren war es verboten, nur weil die Grafik schlecht ist. Also jetzt ist die Grafik schlecht. Dann würde ich sagen, also ich meine, das macht ja das Spiel nicht weniger gewalttätig oder weniger problematisch. Und die würden sagen, doch, schaut das Blut schaut doch nicht realistisch aus mehr für unser heutiges Auge.
Ja, aber ja? Ist das nicht so? Ich meine, auch wie du vorher schon gesprochen hast. Wie du vorher schon gesprochen hast, ich meine, es gibt immer diese Auf und Abs, diese Zyklen, wo über diese Themen gesprochen wird, über Gewalt, bei Computerspielen etc. Ist es nicht so, dass es auch deswegen nach unten nivelliert wird? Weil diese Journalisten, diese Tech-Blogger, die über diese Themen schreiben oder geschrieben haben, die sind mit diesen Sachen aufgewachsen. Für die war das normal.
Ja.
Jetzt ist das natürlich auch irgendwo in der Gesellschaft verankert worden. Und wie du vorher gesprochen hast von den Krampusläufen bzw. von den Berchtenläufen, ich bin selber Vater von einer 9-jährigen Tochter.
Ja.
Wir haben das Kind, wir haben unsere Tochter darauf vorbereitet. Wir haben gesagt, das sind Leute, die hinter diesen Holzmasken stecken. Ich glaube, es hängt davon ab, wie wird das ganze Thema aufbereitet und auch den Kindern gegenüber nahegebracht.
Ja, definitiv. Und sind die Eltern dabei? Können die überhaupt darüber sprechen? Ich bin ganz bei Ihnen. Ja. Und da sind wir eh schon mitten in den Diskurs. Wir werden dann eh noch am Ende ganz stark darüber reden, was tun wir damit. Also da werden wir genau das Thema noch mehr aufnehmen, aber ich bin ganz bei Ihnen. Gut, also wie schaut es jetzt aus? Nochmal, um zu verdeutlichen, wenn wir uns so die Geschichte der technischen Medien anschauen, ist es ganz interessant, also der Walkman war zum Beispiel nie ein Problem. Also der Walkman, ich habe nie, gestern wirst du dich besser auskennen, ich habe überhaupt nie gehört, dass der Walkman irgendwie weggehört. Ich bin mir sicher, es gibt ganz viele Unfälle, die zu tun haben mit Leuten, die Musik hören. Ja. Aber das ist jetzt ganz selten. Also ist ganz lustig, dass auch die Kassette war wahrscheinlich auch, also war auch nie ein großes Thema, wo man die dann mal rückwärts spielen konnte und dann irgendwie von Led Zeppelin irgendwelche satanischen. Aber interessant ist, der Fernseher war ein böses Medium, das Computerspiel ist ein böses Medium. Also es ist ja auch interessant, welche Medientypen überhaupt sozusagen in die Frage des Risikos kommen. Und übrigens, das gefährlichste aller Medien, verrate ich Ihnen jetzt hier, das Handy. Ja? Bei weitem. Also das Handy ist der Killer unter den Medien. Warum? In den USA haben wir im Jahr 1,3 Millionen Unfälle, die basierend auf einem Handytelefonat sind. Ja? Das heißt, davon sind 23% SMS, das ist das zweitgefährlichste Medium. Also wir haben es mit toten Menschen zu tun. Ja? Also da gibt es Autounfälle mit Sterbenden, einfach wegen dem Handy als Medium. Wir werden es immer, wenn Sie, ich weiß nicht, wer von euch schon mal Strafe gezahlt hat wegen dem Handytelefonieren im Auto, haben wir hier jemanden? Ja? Genau. Ja? sicher voll ärgerlich, ja? Aber ich weiß nicht, ob es euch auch schon passiert ist, dass man dann plötzlich mal kurz eine SMS kriegt oder mal rüberschaut. Oder es ist echt irgendwie, das ist echt ein Thema, ja, das ist echt ein Problem, aber wir halten uns lieber mit ganz anderen Themen medial auf als mit solchen Themen. Also da hört man schon immer wieder, Achtung, bitte tut es nicht und es gibt eben Strafen und so. Aber wenn man realisiert, wie heftig das Problem ist, ist es im Vergleich dazu, wie andere debattiert, dann durchaus interessant. Gut, also wie schaut es jetzt aus mit virtueller Gewalt und mit dem Problem dahinter. Was in der Forschung ein bisschen problematisch ist, ich kann reale Gewalt durch digitale Spiele nicht messen. Ja, es gab Studien, die schauen sich Strafregister an, aber es ist ganz, ganz schwierig, weil erstens, wenn ich ein guter Verbrecher bin, habe ich kein Strafregister, weil es sind ja nur die Versager, die erwischt werden, muss man ja bedenken. Ja, dann kann man ja auch keine Verbrechenstudien in Gefängnissen machen, weil das ist ja, wie wenn ich praktisch eine Matura-Studie bei Durchgefallenen machen würde. Das ist aber ein ziemliches Problem, weil ich muss praktisch was anderes messen, also messe ich Aggression. Ja? Und das, dann sind wir schon bei dem Punkt, wie messe ich jetzt Aggression? Ja? Und dann gibt es auch unterschiedliche Versuche, Modelle, wo man zum Beispiel sagt, da gibt es so ein Jelly Belly, also ich spiele ein Computerspiel, kriege zwei Jelly Bellies, esse ich beide oder gebe ich meinem Gegenspieler eins oder beide. Wenn ich beide selber esse, werde ich als aggressiv eingestuft, wenn ich es teile, weniger, und wenn ich es übergebe, als pazifistisch. Und dann können wir sagen, vielleicht mag ich einfach Jelly Bellies oder es ist ja auch noch immer ein Spiel. Ja. Aber ich meine, die berühmteste Studie, wirklich ohne Scherze, ist die Schokoladestudie, die genauso funktioniert, also mit Schokoladestück teilen, weil ich die standardisieren kann. Ich kann sagen, ich habe diese Methode immer angewendet. Ist also, wir haben es schon mal methodisch mit einem großen Problem zu tun, und Sie alle wissen, eine U-Bahn, eine Straßenbahnfahrt in Wien, das ist, wo Menschen aggressiv sind. Also ich meine, das ist eine Form von Aggressivität, die nochmal um einiges drüber hinausgeht, aber noch niemand hat deswegen die Straßenbahn verboten. Also es gibt methodisch mehr Fragen als Antworten, das muss man wirklich einsehen. Eine der ganz großen Probleme dabei ist ja auch noch die Verallgemeinerung, dass dann meistens auch von dem Spiel oder den Spielenden gesprochen wird. Ja, also es hat ganz stark damit zu tun, mit welchem Spiel habe ich es zu tun und mit welchem Spielenden habe ich es zu tun. Das wird auch dann sehr oft pauschalisiert. Ja, man müsste dann ganz genau sagen, eigentlich Spiel X bei Spielern Y hat nach meinem Jelly Belly Verfahren eine Aggressionssteigerung von 0,2% erreicht. Punkt. Und dann ist die nächste Frage, was schließe ich jetzt daraus? Ja, also es ist eben die Gefahr, dass dann sehr schnell pauschalisiert wird, deswegen. Genau. Ja. Und was einer der Peter Burgerthofer von der TU hat dieses Mal herausgestrichen, wenn man Forschung ernst nehmen würde, was an sich schon eine Frage ist, dann müsste ich ja ständig scheitern. Also bei Forschung geht ja davon aus, ich stelle eine Hypothese auf und ich scheitere. Oder ich scheitere eben nicht, aber das wäre die Idee der Forschung. Jetzt müsste, wenn ich Gewaltforscher bin, würde heißen, ich stelle auf die Hypothese, das macht gewalttätig, und dann müsste ich ja meistens scheitern und manchmal eben nicht. Und umgekehrt, die Leute, die sagen, nein, die machen nicht gewalttätig, müssen ja auch scheitern oder nicht. Das passiert nie. Es gibt überhaupt nie eine Forschergruppe, die sagt, wir sind übrigens recht pessimistisch eingestellt, wir machen jetzt eine Studie, wir haben herausgefunden, es stimmt gar nicht. Es ist immer so, dass die Forschergruppen bekannt sind dafür, dass sie beweisen, es ist böse. Und es gibt Forschergruppen, die sind bekannt dafür, dass sie beweisen, es ist nicht böse. Und die bringen jährlich ihre Studien raus, wo ich mir denke, könnt ihr bitte nicht einmal scheitern, um uns wenigstens das Gefühl zu geben, dass es echte Forschung ist, weil sonst stellt sich die Frage, wie kommt ihr zu euren Ergebnissen? Dann kommen wir wieder zu den Problemen, dass es ja schon in der Messbarkeit so wahnsinnig schwierig ist. Die Frage nach der Wirkung virtueller Gewalt hängt auch immer mit dem Kontext ab. Das ist einer so der, würde ich sagen, der zentralsten Punkte. Es gibt diesen Begriff der Rahmungskompetenz. Also von allen Studien, die ich gelesen habe, halte ich die für die sinnvollste Variante. Also das Problem ist, wenn jemand einen Spieler, der nicht in der Lage ist, das Spiel, die Spielerfahrung richtig zu rahmen, dann kann es zu Problemen kommen. Das gilt aber für alle Medienvarianten auch. Das gilt genauso wie vorher erwähnt für den Berchtenlauf. Wenn ich den Berchtenlauf nicht rahmen kann. Also man stellt sich vor, ich komme aus irgendeiner Kultur und kriege einen Sack über den Kopf, werde irgendwo nach Zell am See verfrachtet und runter, und ich stehe in einem Berchtenlauf, dann habe ich auch wahrscheinlich eine Horrorerfahrung. Warum? Weil der Kontext gar nicht klar ist. Ja? Und für viele von Ihnen, die vielleicht nicht direkt aus Zell am See kommen, die werden sich auch denken, für mich ist der Kontext noch immer nicht klar von diesem Event. Ja? Aber das heißt eben, weil genau dieser Kontext nicht klar ist, jetzt die Frage ist, habe ich Rahmungskompetenz? Du kannst sagen, nein, Zell am See, die Zeller, ja, sind halt so. Oder denke ich mir, die Jugendlichen am Land sind alle ein Wahnsinn. Ja, also da sind wir schon mitten in dem Bereich. Und die Frage der Rahmungskompetenz ist, was aber, wenn ich jetzt sozusagen da nicht mehr differenzieren kann, was, wenn ich ab jetzt immer vor Jugendlichen Angst habe? Ja, weil die könnten ja jederzeit als Berchten auftreten. Dann habe ich das Problem, genau diese Rahmung nicht herstellen zu können. Ich kann nicht differenzieren zwischen den unterschiedlichen Bereichen. Ein anderes Problem ist natürlich, wenn ich jetzt den ganzen Tag lang Shooter spiele, dann stellt sich durchaus die Frage, werde ich wirklich gewalttätig? Ist nicht bewiesen. Werde ich eventuell aggressiv im Sinne der Forschung? Manche. Aber ich weiß dafür alles über Waffen. Ja, das ist schon sowas, muss man mal bedenken. Also wir haben es, die meisten Shooter-Spieler haben weit mehr Wissen als ein Wehrdiener nach der Grundausbildung. Ja, warum? Erstens, glaube ich, ich war nicht beim Bundesheer, aber ich stelle mir vor, man hat dann drei Waffen. Ich weiß nicht, wer war beim Bundesheer? Da hat man dann wahrscheinlich, ich meine, kriegt man ja nicht wahrscheinlich das Ganze, die amerikanische und israelische Waffengattung vorgelegt und darf einmal Probe schießen, sondern man kriegt wahrscheinlich zwei, drei Gewehre in die Hand gelegt und schießt einmal mit denen. Im Computerspiel weiß ich dann ganz genau, alle Waffen, die es so circa auf der Welt gibt, und ich weiß auch, bei welchem Wind Einfall und bei welcher Entfernung ich mit welchem Zielfernrohr, mit welcher Patrone schieße. Jetzt kann sich die Frage stellen, ist das relevantes Wissen, das ich gern meinen Jugendlichen übergeben möchte? Aber dann sind wir mitten in einer ethischen Diskussion darüber. Ja, also da kann ich jetzt das gut finden oder schlecht finden. Aber das ist schon sowas, das heißt, es gibt praktisch diesen informellen Lernbereich, wo ich auch sehr, sehr viel über solche Bereiche einfach auch wirklich tatsächlich lerne. Es gibt aber jetzt eine Spielerart, und das ist bewiesen, ein Spieler, der das nicht kann, das ist der sogenannte High-Risk-Player. Das ist ein Spieler, eine Spielerin, leider meistens Spieler, könnte man auch nochmal darüber diskutieren, das ist auch sehr schwierig, sind meistens jugendliche Männer. Die haben irgendwo eigene Gewalterfahrungen gemacht, eine geringe Frustrationstoleranz, fehlende Perspektiven im Leben, schon eine feindselige Persönlichkeit, kann man auch darüber diskutieren, durchaus gewalttätige Umgebung, geringes Alter, fehlende elterliche Regulierung, und es sind ganz, ganz wenige Menschen, die haben ein psychisches Problem und bräuchten eigentlich Betreuung. Wenn die diese Spiele spielen und eben diese Rahmungskompetenz nicht haben, dann können sie ein anderes Spiel spielen, als da gespielt wird. Und bei ganz wenigen von diesen ganz wenigen kommt es dann zu einem Amoklauf. Ja? Und das ist natürlich höchst problematisch. Aber man hat eben festgestellt, dass wir haben es mit wenigen Menschen zu tun mit psychologischer Störung, und es ist ganz schwer, wegen diesen Menschen Rückschlüsse auf alle anderen zu ziehen. Ja? Es gibt in Österreich zum Beispiel durchaus 2-3 Personen, die in diese High-Risk-Kategorie fallen. Und ich habe mit Psychologen darüber gesprochen. Es ist ganz schwierig, weil was mache ich mit dem? Ja, wir haben es zu tun mit einem wahrscheinlich sehr zurückgezogenen Jugendlichen, der durchaus auf diese Kategorien fallen würde, exzessiv spielt. So, noch nie was getan. Ja? Jetzt kann ich den psychologisch betreuen lassen, aber übrigens, die Krankenkasse steigt nach einer gewissen Zeit aus und sagt, ich kann ja nicht einbuchten deswegen. Ja? Das heißt, man kann nur versuchen, mit dem und mit der Familie zu arbeiten. Das ist ganz, ganz schwierig, und es ist sogar sehr schwierig, dafür auch Förderung zu kriegen. Ja? Aber es verdeutlicht für mich auch eigentlich, von was wir dann sprechen. Wir reden von ganz, ganz wenigen Personen, wo es ganz schwer ist, auch überhaupt mit denen weiterzuarbeiten. Ja, braucht wirklich starke psychologische Betreuung. Die Gefahr ist, dass man dann davon ausgehend pauschalisiert über alle Jugendlichen spricht und sagt, oh Gott, dieses Medium macht jetzt alle zu Amokläufern. In Österreich ist bis jetzt das Klima nicht so gewesen. In Deutschland eher schon. Also in Deutschland passiert es dann, Deutschland hat halt auch einen Amoklauf gehabt. Also wir können uns vorstellen, wenn sowas in Österreich passiert, da wird es auch kippen. Ja, da werden sehr schnell sehr pauschalisierende Theorien herangeholt werden. Ja. Achtung, das heißt jetzt nicht, dass ich sage, dass Shooter sagen, ich persönlich bin kein Freund von Shootern. Ich persönlich, ja, aus ethischen Gründen, aber nicht aus wissenschaftlich fundierten, bewiesenen Gründen, weil ich weiß, das macht alle Leute aggressiv. Ja. Sondern weil ich einfach finde, dass es keine für mich wertvolle Form des Umgangs, des thematischen Umgangs ist. Der Multiplayer-Effekt ist wieder ein anderer. Es gibt sehr viele interessante soziale Bereiche im Spiel. In dieser Metastudie von Kunczyk und Zipfel, die haben sich alle Gewaltstudien angeschaut und sagen, ein abschließendes Urteil über die Wirkung violenter Computerspiele wird durch die methodische Problematik vieler Studien sehr erschwert. Und sie sagen, es ist einfach wirklich sehr schwer, hier überhaupt einen Schlussstrich zu ziehen. Ja. Wollen wir gleich darüber diskutieren oder sollen wir noch weitergehen und dann am Ende sozusagen die unterschiedlichen Themen noch einholen? Oder gibt es jemanden, dem etwas aus dem Herzen springt? Gut, dann gehe ich gleich. Ja? Wir können dann nachher gleich wieder zurückspielen. Der zweite große Problembereich ist Sucht. Ja? Was hat es damit auf sich? Also schauen wir uns mal so eine, früher habe ich immer, wenn ich über Sucht gesprochen habe, habe ich mir gesagt, es gibt diese American Medical Association, die entscheidet, was eine Sucht ist und was nicht. Wenn sie sich die Haare zupfen die ganze Zeit, ist eine Sucht. Ja? Also da gibt es Leute, die zupfen sich die ganze Zeit, den ganzen Tag lang die Haare aus, bis sie irgendwie keine mehr haben oder irgendwie bluten. Ja? Das ist eine psychische Krankheit, da können sie zur Krankenkasse gehen und dann kriegen sie einen Psychologen und eine Unterstützung. Ja? Da gibt es andere, das ist wirklich so Nägelbeißen oder so, das ist glaube ich nicht. Also so, aber das ist wirklich, die setzen sich einmal im Jahr zusammen und diskutieren, was ist eine Sucht und was nicht. Also Spielsucht läuft unter Casino, also unter Glücksspielsucht. Die ist natürlich schon eine Sucht. Computerspielsucht war bis 2013 keine Sucht. Also es hat immer wieder die Debatte gegeben und es wurde immer wieder entschlossen, nein, sie ist keine, seit 2013 ist sie eine. Also seit 2013 sagen, wurde sie offiziell anerkannt. In Kanada hat man festgestellt, dass 10% der Jugendlichen unter 18 Jahren über 7 Stunden am Tag vor dem Bildschirm sitzen. Ja? und dass 10% davon ihr eigenes Verhalten als problematisch einschätzen. Also 7 Stunden am Tag, ja, kann man sich vorstellen, an so einem normalen Tag, da bleibt nicht mehr viel, wenn man noch aufs Klo geht und Zähne putzt oder sowas, dann ist der Tag auch schon mal ausgefüllt mit Schule und so. Interessant für mich ist auch dann immer so, diese 10%, die auch wirklich selber finden, sind ein Problem. Also die unzufrieden sind mit der Zeit, die sie da verbringen. Ja, aber zum Beispiel, also in der Studie wird davon ausgegangen, dass es eigentlich, ich meine, 10% eine sehr hohe Zahl ist. Eine andere aktuelle Studie hat festgestellt, also die sagen wiederum, sie sehen keinen Zusammenhang zwischen Games und Sucht. Die haben eher versucht herauszufinden, ist dieses Medium Computerspiele ein Medium, das besonders süchtig macht. Ja? Also wir geben uns ein bisschen wieder schon diese Gewaltdiskussion, jetzt habe ich wieder Studien, die sich gegenseitig widerlegen. Neue Studien sieht unter 4% betroffen und stellt die mentale Disposition der Spielenden als zentral dar. Also das heißt, dass es Menschen gibt, die schon ein Potenzial auf Suchtverhalten mitbringen aus unterschiedlichen Gründen und dann sozusagen das Medium nützen, wie andere Menschen Alkohol oder Drogen nützen würden. Ja? Was ich aber dabei ganz wichtig finde, wie der Herbert und ich uns in diesem Buch das angeschaut haben und auch die unterschiedlichen Studien, war auch mal die Frage, warum tun Jugendliche das eigentlich? Ja? Und ich finde das ganz wichtig, weil man stelle sich jetzt einmal vor, in welcher Situation so jemand ist, der spielsüchtig wird. Ja? Der bessere Begriff in der Forschung ist exzessives Spielen. Finde ich irgendwie, dann wird es nicht gleich so wertend. Also einmal ganz wichtig ist, diese Menschen erleben im Spiel Spaß. Die haben da Freude dran. Ja? Das heißt, da passiert etwas. Im Alltag dazu als Kontrast Langeweile. Ja? Im Spiel selber empfinden die Erfolg. Die haben Erfolge die ganze Zeit. Ja? Während sie im Alltag dann oft ein Versagen haben. Was ganz gemein ist an diesem Thema ist, das war früher dieses World of Warcraft-Thema, ich bin da in meiner Gilde, ich habe da meine Freunde, ich tue da was, ich gewinne. Ich verbringe so viel Zeit damit, dass ich Schwierigkeiten mit meinen Eltern kriege und in der Schule Schwierigkeiten kriege. Was mache ich? Ich habe noch mehr Bedürfnis, da reinzugehen, weil dort bin ich erfolgreich. Dort redet mich keiner blöd an, dort werde ich nicht moralisiert. Es ist so ein bisschen so ein Teufelskreis, in dem man sich begibt. Ich habe im Spiel Macht, ich bin Herr der Lage, dazu sind ja Spiele da, im Alltag oft Ohnmacht. Im Spiel ist es meistens eigentlich immer fair, ja, also im Computerspiel. Ja, der Computer ist ein System, das fair programmiert ist. Im Alltag habe ich es oft mit Ungerechtigkeit zu tun und ich habe so ein Gefühl von Flow. Ich vergesse die Zeit, ich kippe da so rein, dass ich nicht weiß, dass es 7 Stunden waren. Und eher Frust im Alltag. Was ich damit sagen will, ist, die Menschen, die spielsüchtig sind, exzessiv sind, bewegen sich die ganze Zeit auf der linken Spalte der Tabelle und erleben im Alltag die rechte Spalte der Tabelle. Das ist mir nur wichtig, weil wenn ich mit Eltern darüber rede, die sagen, oh Gott, mein Kind ist, glaube ich, spielsüchtig, dann möchte ich denen verdeutlichen, die erleben all das da drinnen. Ja? Nur, dass sie das auch verstehen, weil die glauben nur, ich weiß ja gar nicht, was der da macht, ich weiß nur, dass er jetzt x Probleme hat. Weil das ist nämlich das Problem, jetzt muss ich mal eine Person eine Alternative dazu anbieten. Ja, das würde heißen übrigens, jetzt konfrontiere dich mal mit Langeweile, Versagen, Überforderungen, Ohnmacht, Ungerechtigkeit und Frust. Okay? Ich weiß nicht, wie es Ihnen damit gehen wird, wenn Sie 16 sind oder 14 sind. Ja, also das heißt, wir haben es mit einem ganz interessanten Problem zu tun, das viele, viele Familien beschäftigt, ja, weil eben, wenn ich exzessiv spiele, dann oft andere Bereiche vernachlässigt werden. Ja? Und viele Eltern den Zugang verloren haben zu diesen digitalen Spielwelten. Die wissen nicht mehr, was da genau passiert. Und dann passieren ganz viele blöde Missverständnisse. Was mir ganz wichtig ist in diesem Thema, das ist ein Problem, wenn jemand exzessiv spielt und dann in der Schule extrem nachlässt oder Freunde vernachlässigt. Das noch größere Problem ist, wenn es zum Bruch zwischen dem Kind und der Familie kommt, weil die Kommunikation auch nicht mehr stimmt. Wenn jemand spielfilmsüchtig wäre, dann könnte ich als Erwachsener noch sagen, okay, ich verstehe das Medium Spielfilm. Oder wenn jemand buchlessüchtig ist, dann kann ich sagen, okay, ich weiß wenigstens, wie man Buch liest. Das Problem ist, wenn ein Kind spielsüchtig ist und die Eltern das Medium nicht mehr verstehen, dann ist nur noch Unverständnis da. Und ich glaube, es ist wichtig, wenn man mit dem Thema anfängt, auch zu verstehen, das ist Mittel zum Zweck. Das Kind holt sich hier was für sich. Und mit dem muss man dann weiterarbeiten. Und dazu gibt es zum Glück jetzt auch schon psychologische Betreuung. Und ich bin wirklich auch der Meinung, es ist nicht so, dass ich dieses Spiel spiele und plötzlich werde ich süchtig danach, sondern da gibt es in mir ein Thema. Ich habe da irgendwo ein Thema, von dem ich mich gern wettbewege und dann kommst du in diesen Teufelskreis. Dann spiele ich mehr, das Thema wird größer und so weiter. Ja? Zum Glück haben wir es nicht mit einer stoffgebundenen Sucht zu tun. Ich habe keine keine Schäden. Ja? Wenn ich Alkoholiker bin, dann habe ich teilweise körperliche Schäden oder Drogenabhängiger, das habe ich beim Spielen nicht. Ich habe soziale Schäden oder in der Schule eben Leistungsprobleme. Ein anderes Thema, das ich zum Beispiel wieder als ein viel problematischeres finde, mit der Zeit werde ich das jetzt ein bisschen... Hate Speech ist ein ganz großes Thema. Da haben wir es zu tun, das Video, das wir da gedreht haben, wir haben einen Spieler mit dem Namen Gay Pride 90 einfach nur mal spielen lassen und die Aufgabe war, Spiele, sag nichts. Und wir haben aufgeschrieben, wie er beschimpft wird, was da alles so kommt. Und wir haben dann Schauspieler das nur vorlesen lassen. Also wenn ich mit Gay Pride 90 in Spiele gehe, da kann ich mir den ganzen Tag anhören, wer ich nicht wäre. Ich werde da beschimpft rund um die Uhr. Also es geht so unter der Gürtellinie zu. Der Umgang miteinander in diesen virtuellen Räumen, gerade wenn es zum Beispiel um Shooter geht und mit Chat-Funktion, ist wirklich problematisch. Also im Sinne von, es gibt überhaupt noch keine ethische, moralische Form des Austausches, wo man sagt, Achtung, übrigens, red nicht so mit mir. Oder ja, weil man kann immer die Person wegdrücken. Ja, es ist so, gut, dann drücke ich den halt weg. Aber das ist eben das Problem. In dem Medium kann ich Leute wegdrücken, aber es bleibt im Raum stehen. Es gibt dann Spiele, die mittlerweile versuchen, ein Ethiksystem einzuführen, wo ich jemandem auch praktisch eine rote Karte geben kann. Es gibt ein Spiel, wo es ein Tribunal gibt, wo ich dann mit der roten Karte mit den Spielern diskutieren muss. Was ist hier eigentlich passiert? Wer hat was gesagt? Dann sehe ich das auch im Protokoll, muss dazu wie vor Gericht was aussagen. Ja, genau. Ja. Ein Kollege von mir hat das untersucht und wurde zweimal selber vor Gericht gestellt, weil ihm ganz aus Versehen irgendwann mal irgendwas wie Arschloch ausgekommen ist und die ja sofort selber im Tribunal gesessen ist, obwohl er ja eigentlich die anderen untersuchen wollte, weil die das dann sehr ernst nehmen. Also das ist halt dann so, da wird damit der Umgang miteinander auch wirklich thematisiert. Aber das sind so für mich die Bereiche Gewalt, also dass ich wirklich sage, reale Gewalttätigkeit ist für ganz, 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 ganz wenige Leute ein Thema, die brauchen psychologische Betreuung. Sucht ist schon für mehr Jugendliche ein Thema, brauchen Hilfe von der Familie, brauchen Unterstützung. Das hier ist ein Problem, das hat jeder Spielende, der sich online bewegt, ist, wie sexistisch, rassistisch miteinander umgegangen wird. Und es ist halt interessant, welches Thema für alle ganz, also oft medial aufbereitet wird und welches Thema dann eher, also Wien Extra zum Beispiel macht sehr, sehr schöne Geschichten damit, oder Safer Internet zum Beispiel ist da total drauf spezialisiert und ich finde, es ist echt ein ganz, ganz, ganz ein großes Thema. Aber jetzt sozusagen noch die positiven Wirkungen. Haben Sie noch Kraft? Ja? Gut. Also, wie schaut es jetzt aus mit diesem Stärkenbereich? Also, eine ganz, ganz große Chance, die mit diesem Medium verbunden sind, ist dieses aus Fehlern lernen. Das ist eine der größten Stärken im Leben, ist das aus Fehlern lernen. Aber im Leben tut es einfach sau weh, wenn man Fehler macht, wenn man enttäuscht werden. Im Spiel kann es auch blöd sein, aber das Spiel lebt davon. Also, ich mache immer ein Game Over und ich spiele nochmal. Ich werde immer besser. Es kann es viel besser nehmen. Auch im Unterricht. Also ich weiß nicht, wer von Ihnen motiviert durch ein Nicht-Genügend in der Schule war. Ja, das ist ja nicht, dass ich dann Nicht-Genügend nehme und sage, super, voll super Herausforderung, weil jetzt möchte ich nächstes Mal wieder ein Einser haben. Ja, sondern wenn ich einmal Nicht-Genügend habe, dann habe ich in der Klasse vom Lehrer, von meinen Eltern ein Thema und dann bewege ich mich eh schon nur noch Richtung 3 ab jetzt. Oder außer ich bin irgendwie so ein sehr guter Schüler und hatte irgendwie durch eine Krankheit. Aber auch dann ist es nicht lustig. Ja. Im Spiel wird es ganz anders verarbeitet. Das Lernen aus Fehlern ist ein sehr freudvolles. Ich kann im Spiel eben auch wirklich Systeme verstehen. Ja? Ein Problem, das wir dabei haben, ist, diese Systeme sind oft zu vereinfacht. Sie bilden nicht die Wirklichkeit ab und viele Spieler vergessen das hin und wieder. Ich bin so gut in Civilization, ich weiß alles über die Geschichte der Menschheit, außer dass es nicht die Geschichte der Menschheit ist. Also dass es ein vereinfachtes Modell ist, das ich auch, mit dem man auch spielen kann. Warum? Weil die Diskussion halt nicht stattfindet im Spiel. Ja, die müsste man von außen anregen. Es ist für mich immer so, die positive Nachricht für alle, die Angst haben, dass Computerspiele automatisch gewalttätig machen, ist nein, so funktionieren Spiele nicht. Es ist auch die negative für alle, die hoffen, dass Computerspiele alle klug machen. So funktionieren Computerspiele nicht. Sie sind nicht designed, um eine Wirkung im Alltag zu haben. Das ist ja der Punkt. Aber ich kann damit was tun. Ich kann sie zum Beispiel missverstehen oder fehlinterpretieren oder auch produktiv nützen.
Aber interessant, ja? In der Hinsicht ist ja auch, dass das ist so eine Frustrationskurve, die da, ja, erzeugt wird in den Spielen. Und die wird ja immer so geschämt, dass man immer dranbleibt.
Ja.
Und das war ja, die Spiele waren ja schwerer am Anfang,
ja,
werden jetzt aber immer leichter.
Ja.
Und das ist irgendwie so ein Phänomen, das ein bisschen zu einer Verwöhnung führt,
ja.
Oder?
Ja, ja, also gerade dieses Beispiel, Jonas Linderoth, ein Forscher aus Schweden, der nennt es The Illusion of Learning. Also so der Klassiker dahinter wäre Rennautospiele. Ich habe ein Rennautospiel, fange meistens davon an, dass es total schwierig ist. Ich habe ein ganz mieses Auto, fahre irgendwie meine Runde, bin ganz schlecht, fange ganz hinten beim Rennen an, gewinne nicht. Was passiert? Wenn ich 10 Runden gefahren bin, kriege ich ein Upgrade. Ich kriege einen größeren Motor, besseren Auspuff, fahre schneller, kriege noch mehr, fahre noch schneller, bin Weltmeister in der Formel 1 und denke mir, boah, ich bin so super geworden. Ich fahre vielleicht schlechter als am Anfang, ich bin einfach nur viel schneller. Ich habe einfach nur Upgrades bekommen. Und das heißt, manche Spiele spielen damit, dass die Leute immer das Gefühl haben wollen, sie haben was gelernt und dabei habe ich gar nichts gelernt. Also ich bin ganz bei Ihnen. Es gibt immer mehr so Spiele, die ganz schnell demjenigen das Gefühl geben wollen, unfassbar gut zu sein. Und es gibt mittlerweile schon Spiele, die spielen damit, dass man es nicht mehr tun kann. Also sowas wie Demon's Souls oder so, das ist ein Spiel, da ist die Message, nimm nicht alle Waffen, die du findest, weil sie sind schwer. Na, weil es ist sagen so, immer so, wenn man sich überlegt, wenn der alles einsammelt, was er da findet, dann müsste er ja schon mittlerweile LKWs herumtragen. Und das Spiel, da sammelt man alles ein und hat dann eine riesen Rüstung und dann kommt der erste Gegner und bringt einen nach ein paar Sekunden um und die Message ist, leg alles ab und lauf einfach davon. So besiegst du ihn. Und es war damals aber ganz radikal für Spieler, wieder nachzudenken und sagen, ah ja, stimmt eigentlich, macht irgendwie eigentlich Sinn. Ja? Ja?
Bei Computerspielen irgendwie ist es so ganz dynamisch im Moment, wie die Computerspielindustrie ja funktioniert, weil momentan gibt es ja gerade im Handy sehr viele so Free-to-Play-Spiele, die mal so kostenlos beginnen und dann sozusagen eigentlich dann sukzessive, dass man noch Geld einsetzen muss, damit man dann sozusagen vorwärts kommt und schneller wird dabei.
Ja.
Und also das ist sozusagen, glaube ich, auch so, auch im sozusagen die Brücke zum. Die Spiele spielen natürlich auch damit, dass man sozusagen in diesem Spiel bleibt und dann auch Geld ausgibt. Das ist sozusagen ein kommerzieller Aspekt, der sich auch ein bisschen verändert hat, glaube ich, jetzt so mit Handyspielen.
Ja, ich bin ganz bei Ihnen. Also man redet auch davon, das habe ich jetzt nicht so mitgebracht, aber von diesen unterschiedlichen Spielertypen. Weil früher dachte man auch immer so bei den alten Arcade-Spielen, da gibt es die Highscore-Liste und da gibt es die Spieler, die da unbedingt gewinnen wollen. Aber viele von Ihnen, die hier sitzen, wenn ich Ihnen sage Highscore-Liste, wenn Sie sagen, ja, interessiert mich überhaupt nicht. Ich möchte nicht die Highschool-Liste gewinnen. Ich möchte zum Beispiel mit anderen Menschen spielen. Das wäre praktisch dann diese andere Gruppe, die spielt hauptsächlich, um mit anderen zu interagieren. Und dann gibt es Leute, denen ist einfach Fahrt. Ja? Also ein gutes Beispiel, es gibt eine Kategorie, nennt man oft den Gärtner. Es gibt Menschen, die wollen einfach ein kleines Beet haben. Und die wollen da so ein bisschen herumbuddeln. Und es interessiert sich überhaupt nicht, ob das irgendjemand anders sieht. Es ist praktisch wirklich einfach Selbstzweck. Und da haben diese Facebook-Spiele voll eingeschlagen, die geben dann einen kleinen Garten und dann halt ein Businessmodell, wo man sagt, du kannst eine Stunde warten, bis du wieder was anpflanzt oder du zahlst einen Euro und kannst sofort wieder was anpflanzen. Und Problem ist, je mehr ich investiere, desto mehr Geld in meinem Garten steckt, desto mehr muss ich daran arbeiten. Und da gibt es die Theorie damit, dass mit 1% wird Geld gemacht und 99% der anderen sind ja die Motivation, um zu spielen. Also mit 1% wird so viel Geld gemacht, um für alle, also um das Spiel für alle zu erhalten und noch Profit zu machen für die Firma. Und da gibt es wirklich ein Forscherteam, ein Student von mir arbeitet zum Beispiel dort, die wissen genau, wo müssen sie die Karotte hinlegen, damit alle draufklicken. Also es ist wirklich hoch, also kann man auch, geht halt schon ganz stark auch durchaus in die Manipulation rein. Ja? Und es gibt zum Beispiel auch Spieler, die wollen einfach ihre Ruhe haben, die wollen einfach gestalten können, die wollen kreativ sein. Und also man geht momentan davon aus, dass zum Beispiel ein Spiel sehr viel anbieten sollte. World of Warcraft war ja nicht nur deswegen so erfolgreich, weil es erfolgreich war, sondern weil ich in World of Warcraft auch die unterschiedlichen Perspektiven einnehmen konnte. Ich konnte auch einfach ein Heiler sein. Ja, also es war ganz interessant, dass dieses Spiel einfach mal plötzlich geschafft hat, unterschiedliche Menschen, auch Frauen, stärker anzusprechen. Und in der Computerspielindustrie geht es immer darum, also ich kann Ihnen sagen, es gibt wirklich viele Leute, die sitzen da und kratzen sich den Kopf, wie sie endlich Frauen zu Sportspielen bringen können. Das ist der heilige Gral. Ja. Da gibt es Millionen Jungs, die Sportspiele spielen. Frauen finden überhaupt keinen Eintritt in diese Computersportspiele. Ich rede jetzt von Fußball, FIFA. Ich weiß nicht, ob Sie es mal probiert haben für Nichtspieler. Wenn man FIFA versucht zu spielen, das geht gar nicht. Es ist so wahnsinnig schwer, weil es für eine Zielgruppe gemacht ist, die erwartet, dass es so schwer ist. Und da gibt es ganz viele Menschen, die sich überlegen, was wollen eigentlich Frauen spielen?
Frauen.
Bei Sportspielen. Aber es gibt zum Beispiel kein Frauenfußballteam bei FIFA, weil so weit wollen sie auch nicht gehen. Es gibt es ist durchaus ein Thema. Ja, ja und ich glaube, dieses Gefühl, einmal Held sein zu dürfen, das hat einfach was. Ja, also es ist so, also Achtung wieder, nein, es gibt Facebook-Spielerinnen und Spieler, die wollen gar nicht Held sein, die wollen einfach nur ihr Bett haben. Aber es gibt viele Leute, die möchten auch dieses Gefühl des Heldentums haben, weil es im Alltag einfach echt schwer ist, es zu haben. Weil erstens müssen sie ein ziemliches Problem haben, um das dann lösen zu dürfen, das wollen sie ja gar nicht. Ja, also ich glaube, und im Spiel können wir halt diese Fantasie des Heldseins ausleben, auch wenn sie durchaus vielleicht eine sehr stark maskulin geprägte Fantasie ist. Ja. Spannend wird natürlich jetzt dann auch noch dieses Thema mit Schulen. Ich habe jetzt schon genug auch erzählt, neben den Risiken auch über dieses Lernpotenzial von Spielen. Und natürlich ist immer die Frage so, was ist jetzt mit der Schule? Ja, ist die Schule ein Raum, wo Computerspiele nicht sozusagen als Lernwerkzeug eingesetzt werden sollten? Und es ist jetzt, wird sehr ambivalent, da kann man einen eigenen Talk nur dazu machen, habe ich letzte Woche einen gemacht. Interessant würde ich an der Stelle einfach nur sagen, ja, wenn gewisse Spiele sinnvoll eingesetzt werden in Schulen und richtig und den richtigen Platz finden, können sie die Schule sehr bereichern. Sie lösen nicht das Problem der Schule und sie können einen Lehrer niemals ersetzen. Es ändert die Rolle des Lehrers. Und wir stehen da so an seiner Schwelle. Es braucht besser pädagogische Spiele, es braucht mehr Ausbildung für Lehrerinnen, wie man damit überhaupt umgeht. Und es braucht auch eine Schule, die offener wird für dieses Medium, weil sonst geht es nicht. Man kann nicht, also eben ein Klassiker sind die 45-Minuten-Taktung, widerspricht dem Medium grundsätzlich sozusagen. Ja, also das, ganz viel von dem, was wir heute besprochen haben, funktioniert nicht innerhalb von 10 Minuten, sondern ich muss da auch wirklich reinkippen und was tun damit. Aber gleichzeitig sozusagen die Industrie sozusagen schart mit den Hufen, weil dadurch, dass die Schule momentan eher versagt im Umgang mit Spielen, gibt es natürlich die Frage, da können wir nicht die Schule überholen und praktisch Lernsoftware entwickeln, die mit diesen Funktionalitäten arbeitet und den Lehrer ersetzt. Und das halte ich auch nicht für die günstige Variante, weil dann geht es um Geld, dann geht es um Ökonomie und nicht um Lernprozesse. Aber Sie werden merken, also in den nächsten 15 Jahren kann ich Ihnen prophezeien, werden wir einen interessanten Clash haben. Also zum Beispiel Murdoch, einer der großen Medienmogule, der unsere Medienlandschaft sehr, sehr stark prägt, viele Zeitungen besitzt und damit auch Meinung bildet, hat sich zum Beispiel eben gerade so ein Produkt gekauft, ein iPad, das die ganze Schulstufe in Amerika abdeckt und eigentlich den Lehrer ersetzt. Und die Inhalte sind sind pädagogische Inhalte, entsprechend im Lehrplan, aber der will Geld machen damit. Ja, das ist sein Interesse. Ja, und das wird noch ganz spannend werden. Aber in Österreich geht alles langsam, also brauchen wir uns noch wenig Sorgen machen. Wenn wir uns anschauen, so im pädagogischen Bereich gibt es eigentlich 5 Arten des pädagogischen Spielens. Lernspiele, Serious Games, also Lernspiele sind diese Chocolate-Covered Broccolis, nicht gesund und nicht süß, aber die sind praktisch wirklich mit Hauptfokus Lernen. Es gibt Serious Games, da geht es ganz stark um das seriöse Thema. Es gibt Expressive Games und Persuasive Games, das sind oft Spiele von Künstlern. Da drücke ich mich als Künstler zu einem Thema aus, durch ein Spiel. Ich mache ein Spiel zu meinem Thema. Es gibt diesen Bereich der Gamification, also dass ich praktisch, ich weiß nicht, ob Sie schon mal Class Dojo verwendet haben. Da kann ich meine Klasse, könnte ich sie jetzt alle als kleine Monster abbilden und könnte nach Rückfragen oder gemeinen Fragen Plus und Minus verteilen. Sie würden am Handy ein Monster sehen und würden sehen, ob ich ihnen ein kleines Zeichen drauf gebe. Ich kann meinen ganzen Unterricht damit verfolgen, kann ihnen nach Ende der Woche den Leuten genau sagen, wo sie stehen, wie ihre Mitarbeit war. Ich habe am Ende des Semesters eine ganz klar, genaue Aufschlüsselung, was denn wann passiert ist. Und ich kann auch selber einstellen, was ich für Badges und Punkte habe oder auch Bestrafungen sozusagen habe oder Negativpunkte. Ist auch ein ganz großer Trend in Amerika momentan. Und Serious Play würde ich als einen Moment bezeichnen, wenn ich jetzt gar nicht nur pädagogische Spiele in den Unterricht mit reinnehme, sondern dass ich überhaupt Spiele zum Thema mache im Unterricht. Also dass ich auch sage, was spielt ihr eigentlich und wie geht es euch damit und was heißt es für euch? Oder auch ein normales Spiel nehme, es spiele und damit etwas im Unterricht ganz anderes tue. Also ich nehme das Medium als Anlass und tue damit nochmal was ganz anderes. Ein Klassiker, wenn es um diese Lernspiele geht, und das ist immer nur, es sollte erwähnt sein, aber es ist ein gefährliches Spiel, weil sowas gab es nur einmal. Remission ist ein Spiel, also es ist so komisch, weil es ist, also wenn ich Ihnen jetzt sage, es ist ein Spiel für krebskranke Kinder, die in der Chemotherapie lernen, die spielen dieses Spiel und lernen, was die Medikamente eigentlich gegen die Krebszellen tun. So gesehen, na, schöner Gedanke. Es hat sich in der Studie auch erwiesen, es ist die einzige wirkliche Studie, die umfassend gemacht worden ist, auch mit großen Zielgruppen. Also es hat sich gezeigt, ja, das Wissen verbessert sich. Die Einnahme von Medikamenten hat sich um 16% erhöht bei den Jugendlichen. Das ist ein Wahnsinn. Ja, das haben sie mit diversesten anderen Methoden nicht geschafft. Warum? Die Jugendlichen sagen, sie entwickeln ein Gefühl von Selbstwirksamkeit. Sie haben das Gefühl, ich kann etwas tun gegen meinen Krebs. Es gibt etwas, also, weil, kann sich vorstellen, wenn ich Medikamente nehme in der Krebsbehandlung, fühlt sich ja im Kurzzeitprozess schrecklich an. Mir ist übel, verliere die Haare, was auch immer. Langzeit heilt es eventuell meinen Krebs oder zumindest hilft es nicht auszubreiten. Aber das muss ich mal einem 8-Jährigen erklären, dass er das jetzt machen soll. Im Spiel entwickeln die Jugendlichen genau da eben zum Beispiel it feels like you have control over your own destiny. Ja, also in diesem Bereich. Man hat aber auch gedacht, dass die Jugendlichen dadurch glücklicher werden. Natürlich werden sie nicht glücklicher. Sie haben noch immer einen Krebs. Und dieses Spiel ist so, wo man dann sagen kann, so, jetzt können sie aber nichts mehr sagen, dass man das Spiel nicht lernen kann. Ich würde sagen, wie das aufgekommen ist, war ich natürlich völlig begeistert. Im Nachhinein würde ich sagen, ja, aber so ein Spiel hat es nie wieder gegeben. Weil erstens, krebskranke Jugendliche sind ein sehr dankbares Publikum, weil da kann ich sehen, nehmen sie die Medikamente oder nicht. Also ja, wann kann ich denn das machen? Also da sehe ich, wie viele Medikamente sind denn noch in eurem Heferl drinnen oder nicht. Und sozusagen, es ist ganz klar, also im Spiel geht es genau um das, was die Medikamente machen. Ich habe nie wieder ein Serious Game gesehen, das genau so gut das auf den Punkt bringen würde und so schön messbar wäre. Jetzt wäre mir das Totschlagargument, wenn jemand über Serious Games diskutiert, zu sagen, Entschuldigung, ist ja wohl bewiesen. Dann würde ich sagen, naja, aber was ist mit den anderen 2000 Spielen, die überhaupt nichts bewirkt haben? Sozusagen, ja, also ich würde sagen, auch wieder mal so ein zweischneidiges Schwert. Es verdeutlicht das Potenzial, aber es war auch wirklich der perfekte Case sozusagen dafür. Ja? Also wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, wir machen ein Spiel zum Thema soziale Gerechtigkeit, habe ich zum Beispiel eins mal gemacht, ja, wie messen wir jetzt nochmal genau soziale Gerechtigkeit? Ja? Und wie viele Medikamente sind dann noch da drinnen? Und
mit der Schokolade.
In der Schokolade, genau, mit dem Schokoladetest. Ja, wurde mir auch empfohlen damals. Ein schönes Beispiel aus Österreich ist Data Dealer zum Beispiel, ein Serious Game, wo ich über den Umgang mit Daten lerne. Ich bin ein Medienmogul und kaufe Wissen über Menschen von Firmen, zum Beispiel von Google oder Facebook, und sammle sozusagen somit Marketingmaterialien und lerne, dass ich, wenn ich nichts zahle, bin ich das Produkt eines Unternehmens. Und es ist ein sehr, sehr ganz cleveres, schönes Spiel. Die Firma ist mittlerweile eingegangen, weil kein Mensch in Serious Games Geld investieren will. Ja, weil ich mache mit denen, die verkaufe ich nicht am freien Markt. Also super Spiel, aber ich zahle keine 30 Euro dafür. Es müsste also praktisch Unterstützungen dafür geben. Die haben einen Kickstarter gemacht, haben $100,000 gekriegt, um dieses Spiel überhaupt, damit es gibt. Aber damit erhalte ich noch keine Firma. Und es ist ganz schwierig eigentlich, dass diese Serious Games zum Beispiel überhaupt als Businessmodell funktionieren, weil sie immer meistens nur eine Förderung haben. Meistens gibt es ein Spiel und dann vielleicht noch ein zweites, aber dann ist es nicht mehr wirklich finanzierbar, für ein Unternehmen so zu arbeiten. Vielleicht noch ganz kurz, eine Studie, die ich noch gemacht habe, nennt sich Playographies. Das sind Spielbiografien, wo Menschen darüber reden, welche Spiele für sie von Bedeutung sind und warum, also was an diesen Spielen in ihnen etwas ausgelöst hat, wo sie sagen würden, wenn du mir das Spiel aus meinem Leben wegnimmst, wäre ich ein anderer. Also dieses Interview zum Beispiel hat 7 Stunden gedauert, um auch zu verdeutlichen, was die da zu erzählen haben. Ja, also es ist aus der Forschung ist ja eine Katastrophe, wenn man 7 Stunden Datenmaterial dann durchforsten muss. Aber was deutlich wird, ist, dass, also für mich, also damit gehe ich ins Grab, wenn es sein muss, ist, dass es darum ankommt, wann ein Mensch in welcher Lebenssituation welches Bedürfnis hat und dann ein Spiel spielt und auch noch mit wem. Und plötzlich zu sagen, kriegt er da was raus, was für ihn von Bedeutung ist? Und das, da könnte man jetzt sagen, ja, das Spiel, so wie das Spiel war, hat sie eben genau diesen Schatz eröffnet, aber nur durch seine Brille oder durch ihre Brille konnte er auch diesen Schatz greifen. Andere spielen das Spiel und spielen ein ganz anderes Spiel. Die sagen, warum du jetzt Super Mario so super findest. Für ihn hat es Bedeutung, weil damals das erste Spiel war, wo er mit seinem Bruder gemeinsam was tun konnte und die miteinander mal wirklich interagiert haben. Plötzlich ist das Spiel wertvoll für ihn. Ne? Wenn ich jetzt keinen Bruder habe, mit dem ich irgendwie diese Erfahrung habe, kann ich einfach sagen, ja, war ganz lustig, aber hat keine Bedeutung. Und was sich eben für mich gezeigt hat, ist, dass es wirklich ganz unterschiedlich ist und so viel mit diesem Kontext der Spielenden zu tun hat. Also, wer bin ich, was passiert rundherum um mich und was hole ich mir dabei raus? Ganz abschließend noch, was sind jetzt die Herausforderungen, was können wir tun? Also, ich glaube, Ich glaube, ganz ein wichtiger Punkt und eine Aufgabe als Pädagoginnen, Sozialpädagoginnen ist eine informierte Konfrontation. Das Computerspiel ist dafür entwickelt, im Medium selbst zu funktionieren. Das ist die Idee dahinter. Wenn ich das Ding ausschalte, dann bleibt diese Wirkung ganz oft in diesem Medium drinnen. Und es wäre die Aufgabe von Pädagoginnen, von Erwachsenen, von Mitmenschen, diesen Transfer, wenn es einer sein soll, anzuregen, zu konfrontieren. Aber auch zum Beispiel, ich finde auch eine ganz interessante Debatte, wenn ich ein ethisches Problem mit Shootern habe, dann sollte ich die Diskussion suchen mit den Jugendlichen, ohne dass ich gleich den Spitzerhammer draufhaue und sage, du wirst jetzt sagen, gewalttätig und dumm und dick und ich weiß nicht was, sondern zu sagen, ich finde es total blöd, dass du den ganzen Tag lang irgendwelche Leute abschießt in dem Spiel und dann sollte eine Antwort kommen, dann sollte eine Diskussion stattfinden, das ist keine einfache, ja, aber der Diskurs muss irgendwo stattfinden und also es geht, glaube ich, schon um eine informierte und konstruktive Konfrontation dabei. Ich glaube, es braucht aber auch Unterstützungen und in Österreich sind wir gar nicht so schlecht aufgestellt, obwohl, also letztes Jahr habe ich mir schon gedacht, wir sind plötzlich ganz schlecht aufgestellt, wie zum Beispiel die zwei oberen Kandidaten da eigentlich fast abgedreht wurden, was ich absolut schwachsinnig und deprimierend fand. Ich glaube, ist beides gerettet worden, oder? Aber die Verhandlungen dazu fand ich jetzt nicht so lustig, muss ich sagen. Ich war in einer Sitzung wo im Ministerium, wo das Thema war, wollen wir nicht für die Jugendlichen was machen, wo wir sie in der Benutzung des Internets unterstützen? Und dann haben wir gesagt, ja, so wie Safer Internet, das sie gerade abdrehen. Und dann war so, aha, wir müssen uns das jetzt nochmal genau anschauen und ich fand es nicht lustig. Und auch bei Rad auf Draht, ich weiß nicht, wie viele Anrufe Rad auf Draht am Tag kriegt, aber ich habe eine Zahl gehört, die in die Hunderte geht und dann sowas abzudrehen ist wirklich, wo ich mir denke, das ist völlig. Und natürlich, ja, wenn Geld fehlt und wir uns lieber in Banken investieren oder sowas, dann muss man irgendwo was wieder wegziehen, aber ich glaube, es ist wirklich die falsche Stelle und ich finde es irgendwie so absurd in einer Zeit, wo Medien so omnipräsent sind und wo sie sich so schnell wechseln und so viele Themen da gibt, gleichzeitig sowas abdrehen zu wollen, ist bedenklich. Und darum sind natürlich Institutionen wichtig, die das tun, die da auch den Austausch suchen, obwohl ich eben glaube, da wäre noch so viel zu tun. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man es anbietet, aber ich bin auch noch nicht an dem Punkt, wo ich das Gefühl habe, dass es gibt eben, ich habe oft das Gefühl, dass die Leute dahingehend eh schon interessiert sind. Die holen sich noch weitere Informationen. Aber ich glaube, es gibt so eine Gruppe an Menschen, die haben echte Probleme, auch in der Familie. Und da fehlt, da ist diese Brücke zum Fragen, ist so schwer zu überbrücken. Aber vielleicht können Sie selber dann erzählen, wie Sie damit umgehen und was man da tun kann. Altersangemessenheit ist natürlich ein großes Thema. Also, dass ich ein Spiel auch wirklich begreifen kann und auch weiß, wohin damit und die richtige Rahmungskompetenz hat, das hat auch mit Entwicklung zu tun. Und wenn ein 8-Jähriger einen Shooter spielt, dann passieren viele Sachen, die kognitiv und emotional noch über ihn hinausgehen. Und ich möchte damit nicht sagen, dass die Person dann gewalttätig wird, aber es ist einfach ungünstig. Es ist sagen noch unzeitgemäß und da sollten eben Eltern auch unterstützt werden. Und die PUP ist ein sehr schönes Paradeprojekt. Das gibt es auf der ganzen Welt, nicht eine Einrichtung, die positiv Prädikate verteilt und einfach informiert auch darüber. Ja, also eben die PUP hat jetzt auch umgestellt, war einer der Themen, an denen ich gearbeitet habe. Bis jetzt hatte die PUP nur positive Spiele prädikatisiert und jetzt nehmen sie aber auch Spiele, die einfach in den Top-10-Listen sind, weil das Problem war oft, dass viele Eltern ein Problem haben mit den Top-10-Listen und dann sagt die PUP, ja und hier ist das schönste Spiel des Jahres und sagen, ja und was ist mit Assassin's Creed? Also dass sie auch erzählen, was tut dieses Spiel, was ist problematisch und was ist aber vielleicht auch interessant an dem jeweiligen Spiel. Ja, ich glaube im Großen und Ganzen würde ich einfach sagen, es geht darum, den Spielenden mit Aufmerksamkeit und Interesse entgegenzutreten. Ja, und einfach zu fragen. Also ich weiß nicht, wie schon gesagt, ich führe diese Interviews, diese 7-stündigen, wo ein Mensch das Herz aufmacht und von den Spielen erzählt. Und ich habe am MIT gearbeitet, das sind Menschen, die können keinen Blickkontakt länger halten als 5 Sekunden. Aber wenn ich sie frage, welche Spiele sie spielen, dann geht es voll ab. Ja. Und dann erfährt man von der Person so wahnsinnig viele Sachen. Mag schwierig sein als Elternteil, weil vielleicht will man mit den Eltern nicht so sprechen, aber mit einem Fremden haben sie es auf jeden Fall gemacht. Also da ist sicher ein Potenzial. Und vielleicht noch abschließend, damit Sie wissen, warum ich auch zu spät gekommen bin, wir machen am MIT einen Escape Room Game Jam. Und das finde ich ein ganz interessanter Trend, der übrigens in Budapest gestartet ist, angeblich. Das sind Räume. Da werde ich eingesperrt für 60 Minuten und es ist wie Puzzle lösen, um wieder rauszukommen. Also ich muss schauen, in den 60 Minuten oder schneller muss ich wieder raus. Und es ist wie eine kleine Schnitzeljagd in diesem Raum. Die sind oft thematisch irgendwie gestaltet. Also ich bin irgendwie, es ist ein Tresor und ich muss irgendwie Geld stehlen oder ich bin in einer Irrenanstalt. Es gibt in Wien mittlerweile schon 5 Anbieter, also es wächst rasant und ich kann Ihnen echt nur empfehlen, nehmen Sie mal eine Handvoll Freunde und tun Sie das, weil es ist wirklich faszinierend, es ist wirklich hands-on, also da ist nichts Digitales, aber die Erfahrung miteinander sozusagen Rätsel zu lösen und Probleme zu lösen und auch was da, Sie werden sehr schnell merken, was Sache ist, auch so, wer sich wie verhält, finde ich eine ganz schöne Entwicklung, die übrigens aus dem Computerspiel kommt. Also da wurden Computerspiele ins Reale übersetzt. Und am MIT machen wir zum Beispiel so einen Game Jam, wo Studenten sowas bauen.
Wo ist das in Österreich?
In Wien?
Ja, du sagst, es gibt irgendwie Anbieter.
Ja, es gibt, also es gibt Exit the Room. Es gibt in Österreich viel mehr als in Boston. Ja. In Boston gibt es einen, in Budapest gibt es 50 Anbieter momentan. Budapest ist das Mekka der Escape Rooms. Also in Wien gibt es 5 Anbieter mit jeweils 3 Räumen. Also es gibt 15 solche Räume. Und das nennt man Escape Room. In Österreich ist meistens Exit the Room. Also es geht immer darum, dass ich aus dem Raum rauskomme. Also unter Exit the Room zum Beispiel am Gürtel ist einer und dann gibt es... Im Bogepark gibt es einen und da gibt es, die heißen, glaube ich, Science Busters oder irgend sowas. Also es gibt wirklich, wenn man Exit the Room und Wien eingibt, dann findet man die. Und es ist, glaube ich, ein ganz schöner Aspekt, um in ein paar Minuten auch zu erfahren, was viele Jugendliche den ganzen Tag lang erfahren. So, das Date endet nach meinem 1 Stunden 15 Monolog, warum ich zu spät bin, um meine Entschuldigung. Wir haben noch eine halbe Stunde, müssen wir nicht ausreizen, aber wir haben Zeit, um noch ein bisschen zu diskutieren und zu plaudern. Also was...
Vielleicht noch kurz zur Firma.
Ja.
Diese Verbindung von Coaching und Spiel, was genau passiert da oder was gibt es da für Angebote?
Also ich habe die Forschung verlassen, muss ich zusagen. Also ich hab mich entschieden zu sagen... nicht Elfenbeinturm zu bleiben, sondern mir zu überlegen, was kann ich damit praktisch tun. Also ich unterrichte noch auf der Universität für bildende Künste, nach wie vor Game Design und Lerntheorien. Aber mich hat sehr interessiert, was kann ich damit zu tun, und habe ein Konzept entwickelt, das nennt sich Playful Solutions. Und was ich da mache, ist, es gibt 3 Bereiche. Das eine ist mit Individuen, also in persönliche Weiterentwicklung. Da verwende ich sehr viele Spielelemente für Coachings. Also es ist zum Beispiel sehr viel Simulationen, sehr viele Rollenspiele. Es geht immer darum, für den Coaching-Klienten einen Spielraum zu eröffnen, wo er oder sie das Thema probieren kann. Ja? Da wird teilweise auf Ausstellungsarbeiten was verwendet, teilweise aus Theaterarbeit was verwendet wird. Also mir geht es immer darum, so ein lustvolles Erlebnis des Erprobens des Problems sein. Und der zweite Bereich wäre eben das mit Teams. Also mich interessiert sehr, Spiele auch in Teamentwicklung und Trainings zu verwenden und dabei aber eben Game Design mit reinzunehmen. Also das heißt zum Beispiel, Menschen designen ein Spiel zu sich selbst. Also ein Team kommt und sie bauen ein Spiel zu, wer sie eigentlich sind und was eigentlich ihre Probleme sind. Ja? Weil ich eben darauf gekommen bin, Game Design ist ein ganz interessantes Tool, um Menschen zu ihren Themen. Also wenn ich Game designe, wenn ich ein Spiel entwickle, muss ich auf die Essenz des Problems kommen. Ich muss sagen, eigentlich ist das Grundproblem das. Unser wirkliches Ziel ist das und das sind unsere Hindernisse und das hilft uns. Und wie bewege ich mich da eigentlich? Man könnte schon mal fragen, welches Genre ist eigentlich dein Unternehmen? Welches Genre ist deine Beziehung? Ja? Also da könnte man auch schon mal sagen, ist es ein Shooter, ist es ein Jump-and-Run-Spiel, ist es ein Strategiespiel? Also so mit den Themen arbeite ich sehr. Und dann halt das dritte ist eben Beratung von Firmen, die Spiele entwickeln. Und also genau. Und ja, das ist Playful Solutions. Genau.
Ja, wie schaut es aus mit Diskussion oder Fragen? Das war ein sehr schöner, tiefer Einblick und ich glaube, dass da schon einiges noch offen ist.
Danke. Ich meine, es ist natürlich viel. Wir haben gerade so einen Rundumschlag gemacht, so um vieles. Und ich bin auch natürlich sehr bereit, noch via E-Mail oder sowas, wenn Sie es noch ein bisschen sitzen lassen wollen, gerne noch Fragen zu beantworten. Ja. Aber gibt es irgendwas Spontanes, was irgendwie auftaucht bei Ihnen oder was Sie gerne noch diskutiert hätten?
Ich würde sagen, einfach eine Frage, die mich interessieren würde, gibt es zu den Gewalttheorien oder zu den Untersuchungen über die Gewalt Ansätze, die mit Katharsis arbeiten.
Mhm, ja.
Also das, weil das ist ja doch so, kommt vom Theater, hat man das immer gelernt. Ne?
Ja.
Und ich habe es eigentlich bei den Spielen, also wenn man die Buben, warum auch immer, aber es sind halt die öfter Schwerter, auch also nicht virtuelle Gewaltspiele fordern und kriegen. Und ich habe immer beobachtet, die nicht durften, haben eigentlich dann das nicht im Spiel abgeführt und haben dann eigentlich mehr sozusagen ernsthaft geprügelt, ja, oder gerauft oder wirklich dem anderen das dann drüber getauschen und konnten diesen Unterschied nicht so, ja, gut lernen. Und das würde mich interessieren. Ja.
Es gibt also da gibt es dieses Buch von Zipfel, wo sie diese ganzen Wirkungsforschungen machen, und da haben sie Kategorien gemacht, und eine Kategorie ist Katharsis-Theorien. Also es gibt wahrscheinlich 20, 30 Studien, die genau diese Theorie, der Theorie nachgegangen sind. Das Interessante ist, im Ursprung würde Katharsis bedeuten, dass ich einen, sozusagen eine Gewalt in mir spüre, in das Spiel reingehe, auslebe und eigentlich besänftigt wieder rausgehe. Genau. Ja. Und also in dem Buch sagen sie, schwierig. Also es gibt sozusagen jetzt wieder Studien, die sagen, funktioniert, und andere wieder sagen, es funktioniert nicht. Ich würde mal sagen, was sicher ein Punkt ist, es gibt ein Bedürfnis, um in diese Welten reinzugehen. Ja, also es gibt sozusagen irgendwas. Es ist ja auch interessant, eine der Hauptgruppen, die dieses Spiel spielen, sind oft jugendliche Männer in der Pubertät. Also das sind Leute, die sozusagen irgendwo sich also aufwachsen, irgendwo in einen neuen Bereich reinkommen, aber irgendwie auch noch mit diesem noch Kind und nicht mehr ganz Kind. Das ist ein schwieriges Alter. Und gerade in dem Alter, das ist die Hauptzielgruppe. Also diese Jugendlichen sind die Leute, an die diese Spiele ganz stark verkauft werden sollen. Also da kommt sicher irgendwas her, dass es da ein starkes Bedürfnis nach diesem Ausleben der Gewalt gibt. Dass es besänftigt, konnte nicht festgestellt werden. Es ist nicht so, dass ich dann rausgehe und sage, boah, übrigens bin ich gereinigt, ich habe jetzt 4 Stunden Shooter gespielt, sondern es tut nochmal was anderes mit einem. Ja, also, aber wie schon gesagt, also es gibt wirklich, in dem Buch kann ich echt schwer empfehlen, gibt es wirklich 10 Studien, die das nochmal sehr schön aufmachen.
Nein, also da hat man keine Kontrollgruppe. Nicht? Man hat ja nicht die nicht gespielt haben, ob die jetzt mehr Gewalttaten, ja, reale Gewalttaten begehen oder nicht. Ne?
Also in den Studien wurde das schon...
Also auch das mit der Langeweile. Nicht?
Ja.
Sozusagen, was würden denn Millionen von Jugendlichen heute machen, wenn es alle diese Medien nicht gäbe?
Ja? Ja.
Also was würde dann nicht viel mehr auch aus...
Ja.
Also das kann man kann das nicht überprüfen. Man kann
was ich mal immer, ich denke mal auch immer, ich weiß, es ist jetzt ein bisschen plakativ, aber wir kommen aus einem Land, also die Generation vor uns hat einen Weltkrieg gehabt und die Generation davor hat auch einen Weltkrieg gehabt und die danach, und also die zumindest, wir haben zumindest jetzt keine Blödheiten, also wir haben keine Weltkriege verursacht in den letzten Jahren. Und der Punkt ist, die Vergangenheit war viel gewalttätiger. Also wir leben wahrscheinlich in Österreich in einer relativ körperlich friedlichen, ich meine, natürlich gibt es noch genug, das ist noch immer ein Thema, aber es gab wirklich schrecklichere Zeiten schon in der Vergangenheit, und es ist nicht so, dass jetzt die Jugend völlig verroht und also ich glaube, das ist gar nicht Thema. Ja. Deswegen ist, wir haben wieder andere Themen und Probleme, glaube ich, die dann dabei auftreten. Ja?
Ich hätte noch eine kurze Frage, Anmerkung bezüglich der Langeweile. Man sagt ja auch bei Kindern und Jugendlichen, Langeweile ist wichtig, weil fördert Kreativität.
Mhm.
Wenn ich das jetzt sozusagen eindimensional weiterdenke, heißt das, dass man gegen Langeweile dann Computerspiele spielt, das, ja, hemmt die Kreativität?
Ja. Wann war Ihnen zum letzten Mal langweilig?
Unser Zweifel aus. Wochenende.
Ja? Ich hoffe, Ihnen geht es da besser als mir. Also wenn Sie so ein bisschen im 21. Jahrhundert so leben, wie man angeblich leben sollte, mit dem Handy und mit Facebook und so, also Langeweile ist echt ein Thema, ja, weil wir so viele Angebote haben, uns von der Langeweile abzulenken. Und natürlich gibt es genau dieses Thema, dass genau in der Langeweile auch die Kreativität oder das Reflektieren drinsteckt. Ich merke halt, für mich ist es dann recht zynisch, wenn ich sage, die junge Generation schimpft. Und das auf Twitter schimpfe, ja, weil ich gleichzeitig jetzt gerade, während mich gerade langweilen wird, das Gefühl habe, mich da ausleben zu müssen, da bin ich schon bei Ihnen. Also ich denke mal, also ganz ein großes Problem ist natürlich zum Beispiel, dass Jugendliche lernen sollten, mit sich selbst zu beschäftigen. Ja, das ist ein Entwicklungsschritt. Und natürlich, digitale Medien nehmen uns diesen Entwicklungsschritt sehr schön ab. Ich meine, das ist ja auch praktisch ein Teil davon. Ja? Und jetzt ist das ist schon eine große Herausforderung, wie kriege ich auch Jugendliche wieder dazu, sich wieder selbst miteinander auch auseinandersetzen zu können, wenn dieses Medium sozusagen so kraftvoll damit was tut. Da war eine Wortmeldung und dann da.
Ja. Das schließt meine Frage gleich an. Ich bin nämlich aus einem bestimmten Grund da. Ich bin Berufs- und Bildungsberaterin und höre immer wieder bei Weiterbildungen von Kollegen und Kolleginnen, dass wir zunehmend mit Jugendlichen konfrontiert sind, die wir fragen, was interessiert dich. Ja. Wir wollen feststellen, was kann wer gut und was interessiert er und was motiviert ihn. Das ist ein Handwerkszeug. Und jetzt kommen wir zunehmend mit Jugendlichen konfrontiert, die auf die Frage, was interessiert dich, 10 Computerspiele auf 10. Und das Problem ist, dass viele Kollegen und Kolleginnen dann einfach kapitulieren, weil das sagt ja genau gar nichts. Und im blödesten Fall fragen sie dann, und sonst interessiert die nichts.
Ja.
Und der Jugendliche weiß sofort, das ist ein Trottel, der versteht nichts. Also es ist damit die Beziehung beendet von einer Seite. Und jetzt bin ich auf der Suche nach einem Arbeitsbehelf oder bin gerade dabei, zu erstellen mit dem bisschen Wissen, was ich selber habe. Die Frage ist, wonach ich suche, ist, wenn mir jetzt ein Jugendlicher sagt, ich spiele das und das und das Spiel, gibt es so etwas wie ein Ort von Kategorisierung, wo ich dann sagen soll, aha, wenn du eher der Adventure-Typ bist, dann bist du vermutlich oder dann motiviert dich das.
Ja.
Ne?
Also ja.
Also so dieses, ich bin einer, der lieber mit anderen spielt oder ich bin einer, der einfach sehr Ruhe haben will. Ja, das sind wichtige Informationen.
Es gibt, also ich denke, zwei Antworten dazu, ganz kurze. Also einmal, es gibt schon einen Spielertypen-Test zum Beispiel, das sind irgendwie 25 Fragen, wo ich nachher erfahre, was für ein Typ bin ich eher. Ja, also bin ich eher jemand, der auf Adventure steht oder bin ich eher jemand, der gewinnen möchte oder sozial spielt. Und ich kriege dann nachher so ein Modell auch raus, wo ich auch wirklich sehe, wo stehe ich da. Und das wäre ein schöner Gesprächsanlass zum Beispiel. Ja, das kann ich Ihnen nachher gern. Am liebsten, wenn Sie mir eine E-Mail schicken, dann schicke ich Ihnen den Link dazu weiter. Ja? Aber das finde ich auch, erstmal diese Biography-Geschichte, das nächste wäre sowas wie, was sind diese Spiele? Also zum Beispiel überhaupt eine Biography zeichnen zu lassen, also zu sagen, wenn dir Spiele so taugen, zeichne dein Leben und die Idee ist, je größer die Bubble, desto bedeutsamer das Spiel. Sowas mal zeichnen zu lassen und dann ein Gespräch zu führen. Ja.
Also ich mache jetzt gerade so einen Fragenraster, nicht so, warum, was lernt man da dabei, was muss man da gut kennen, wenn man das spielt, erzähl mir was drüber, was interessiert dich dran, so, also dass man einfach sich tiefer rein bewegt, weil die Jugendlichen selber ja auch meistens nicht benennen können, was sie da lernen. Ja? Und ich bin überzeugt, weil in meinem Sohn, der 12 ist, zuschauen, wie er spielt, bin ich völlig begeistert.
Ja.
Welche Frustrationstoleranz er da plötzlich aufbringt, die er bei anderen Aufgaben nicht aufbringt.
Ja.
Und ich bin überzeugt, dass man viele Dinge lernt beim Spielen.
Ja.
Dazu sind Spiele ja da und das wird da auch nicht anders sein. Und da geht es darum, das auch ins Bewusstsein zu holen und benennbar zu machen, nicht? Dass ich da bestimmte Fähigkeiten entwickle. Also das wäre auch so das Thema irgendwie, wie mache ich das jetzt greifbar, benennbar?
Ja, also meine Erfahrung ist, ganz wichtig ist das Fragen. Also wirklich rein zu fragen und nicht aufzuhören zu fragen. Also weil die sagen, am Anfang können sie es nicht artikulieren. Dass zum Beispiel so eine Visualisierung hilft, weil wenn ich so eine große Bubble über FIFA mache und die anderen sind ganz klein, zu sagen, warum ist FIFA so wichtig für dich? Und also eben dieses Interesse, also die Gefahr ist natürlich immer, wenn man standardisieren will und sagen will, so was sozusagen, also das ist auch die Gefahr in den Spielertypen-Tests, ist okay, du bist jetzt ein Achiever, du willst gewinnen, bist eigentlich ehrgeizig. Da steckt dann auch wirklich drin, die sollen diesen Kontext beschreiben, die sollen wirklich erzählen, was ist deine Geschichte mit FIFA? Wann hast du begonnen? Mit wem spielst du das? Was heißt für dich erfolgreich sein? Also ich glaube, man könnte einen Fragebogen entwickeln, um das wirklich auszuleuchten. Ja? Und allein, Sie werden merken, also wenn die dann nie, sich nicht öffnen wollen, ich habe es noch nie erlebt, die reden dann immer wahnsinnig gerne über diese Sachen. Ja? Also, weil es ist ja ihre Leidenschaft. Ja? Ja, bitte?
Ich wollte eigentlich zu dem vorherigen Thema etwas sagen. Ich hoffe, dass wir die digitalen Medien nehmen diese Verantwortung, sich produktiv zu nutzen. Also wir sind eben mit der Frage der Langeweile.
Ja.
Wir können einfach uns berieseln lassen, Dinge, und genau das ist eigentlich, also jetzt nicht eine neue Diskussion zu starten, aber ein bisschen so, okay, eigentlich wenn wir mit denen auch produktiv sein können, wenn wir das wissen, dann können wir ja auch mit uns selbst etwas Produktives gestalten.
Ja. Ja.
Dann ist nur das Mittel digitales Medium. Ja. Also ob ich mit Steinen oder mit Blättern oder mit Erde arbeite, ist eigentlich wurscht. Weil das ist ja nicht gerade das Schlechte, sondern eigentlich das Passive, finde ich. Also das ist wurscht, ob das nur ein Fernseher ist oder irgendwas anderes ist, was ich nur zuschaue und nichts beitrage und auch nichts beitragen will. Nicht einmal mitdenken oder nachdenken oder von dem was.
Ja.
Also ich glaube, das ist jetzt ein anderes Thema, aber vielleicht haben wir dann auch mehr Zeit beim Mediencamp, weil das hat jetzt vielleicht nicht direkt mit Gaming zu tun, aber man kann sich natürlich in Games auch einfach die Zeit totschlagen. Ja.
Ganz ein spannender Punkt. Ja, und ich glaube, man kann ein ganz interessanter Punkt ist zum Beispiel Spiele live spielen, also ein Spiel nachspielen zum Beispiel, wäre sowas, oder Maschinen, also es gibt ja so viele Varianten, Spiele auch selbstständig kreativ zu benutzen, und da bin ich ganz bei dir, das ist eine neue Form, das Medium auch neue Perspektive, neuen Einsatz. Also das sehe ich total. Ich meine, ich muss sagen, das Langeweile-Thema ist ein gemeines, aber da fällt mir jetzt auch noch, weil was das Problem ist am, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Jugendlichen hinstelle und sage, so, jetzt tu mal was und hier sind Steine, das ist schon herausfordernder, als wenn ich sage, und hier ist ein Handy. Und jetzt könnte man natürlich, vielleicht sind wir auch in einer Zeit angekommen, das wird eine riesen Herausforderung werden, weil wir können es ja selber nicht mehr. Also ich bin kurz davor, mir eine App runterzuladen, der mir nicht erlaubt, aber auch meine E-Mails zu checken. Bin an dem Punkt angekommen, es ist wirklich traurig. Ja, das ist wirklich sozusagen, das ist irgendwie, aber da stehe ich sozusagen auch selber, wo ich mir denke, bist du denn total depp? Also ich denke mir auch immer, ich checke da meine E-Mails, denke mir, du weißt genau, dass du nicht deine E-Mails checken sollst. Und ich habe so gehört, das Ungesündeste, das man machen kann, ist in der Früh E-Mails checken, wenn man aufwacht. Das dürfte sozusagen der Horror sein, den man sich selber antun kann, weil man den ganzen Tag dann den E-Mails hinterherlauft. Das ist der Start des Tages. Und dann tappe ich mich immer in der Früh, wenn ich müde bin, so mal kurz dieses, also, und da sind wir halt an dem Punkt, wo ich auch sehe, das ist halt echt eine interessante Herausforderung, in der wir alle drin stecken, sozusagen, ja, und manche können das besser, manche können es weniger gut, also, aber nichtsdestotrotz ist ein produktiver Umgang damit und ein konstruktiver und damit was probieren, ist halt trotzdem ein ganz wichtiger Schritt.
Ja. Kannst du nicht lernen, Stein zu sein bei deinen Jungs?
Ja, nein, du bist da stoisch als ich.
Ja. Genau. Also die Abhängigkeit ist das. Ich meine, wann ich meine E-Mails lese, ist ja eigentlich, wenn ich sie in der Früh erledigt habe, dann habe ich vielleicht Zeit. Ja. Aber das Abhängigkeit ist das,
glaube ich. Zeit hast du nur 3527
gelesene Mails. Ich bin so unwichtig, dass ich gar keine Mails habe.
Eine interessante Frage ist immer zum Beispiel, auf welches E-Mail warten wir eigentlich alle? Also was ist das? Die fragen uns das manchmal, weil das ist schon so
wie...
Und das Coole ist meistens ist es dann ein E-Mail, wenn wir warten alle auf irgendwelche E-Mails, aber wenn es dann kommt, hat es oft dann mit Stress zu tun eigentlich. Also weil dann so... Bei dir ist es anders.
Ich bin froh, dass jemand antwortet.
Ja, aber eben, dann kommt die Antwort und dann muss man aber bald sich zum Beispiel wieder eine Antwort schreiben oder irgendwas tun. Naja, auf jeden Fall, Langeweile ist sicher sagen, so eine Achillesferse, aber ich würde sagen, das stimmt, ein produktiver Umgang und damit kreativ nochmal was anderes zu tun, ist deswegen so trotzdem ein ganz interessanter Schritt, weil ich auch nochmal sehe, dass ich anders und selbstbestimmt agieren kann. Ja, also,
zu diesen designten Umgebungen, die man zum Beispiel auch fürs Coaching verwendet, habe ich eine Frage gelesen, dass in Amerika zu einem ganz speziellen Bereich für die Traumatherapie das schon verwendet wird. Können Sie das was sagen? Viele Programme.
Da gibt es schon diverseste, es gibt schon, ich meine, das sind halt meistens Simulationen, also wo ich sozusagen einfach, also das ist ja ähnlich wie, zum Beispiel es gibt auch Leute, die haben Angst vor Höhe und dann gibt es dann praktisch 3D-Simulationen, wo ich in die Situationen versetzt werde und einen Umgang damit lernen, das funktioniert wirklich, ich kann wirklich in diesen Simulationen meine Höhenangst. Aber es ist dann Verhaltenstherapie sozusagen oder Spinnenphobie und genauso gibt es eben bei Traumapatienten es hat dann meistens mit einer simulierten Welt zu tun. Ja? Da gibt es ganz spannende Möglichkeiten, aber wichtig wäre für mich eben wieder, das Ding selber tut noch gar nichts, der Therapeut mit dem gemeinsam kann dann gut arbeiten. Aber ich glaube eben, dass ich sage dann auch immer, also das ist praktisch, wenn nicht mehr, als wenn nicht beides gleich wichtig ist. Also dass ich auch wirklich dass ich auch genau weiß, was tue ich damit und das Gespräch suche und eben Rahmenbedingungen habe, um darüber zu sprechen, dann kann das eben auch funktionieren. Ja. Wenn Sie mir ein E-Mail schreiben, schicke ich Ihnen...
morgen aufwachen.
Es ist Zeit, dass der Fehler ist. Ich gehe da wieder ans Ende.
Ja. Wir schicken ja den Podcast, wo der zu finden ist, aus und da schicke ich deine E-Mail-Adresse mit an die heute da waren.
Ja,
klar. Dann wird sich jeder erinnern, ich wollte was fragen.
Ja, klar, gerne.
Gut, machen wir so.
Wäre ich übrigens sicher nicht in der Früh. Nein, aber das sind Links, was soll ich machen? Da kann ich, schicke ich was. Du bist auch eins.
Ja. Ich wollte einfach dein Wissen da anzapfen, weil meine Erfahrung, aber die habe ich jetzt nicht objektiviert durch irgendwelche Forschungsergebnisse, die ich kenne, ist das, dass je kleiner die Kinder sind, umso mehr selbstbestimmt gehen sie damit um und drehen einfach einen Computer wieder an oder legen ihn weg, gehen außer spülen oder sonst was und je älter sie werden, umso weniger selbstbestimmt arbeiten sie. Und da denke ich mir, was hat die Sozialisation insgesamt da getrieben? Mhm. Und können wir das, oder ist das gar nicht so, sondern ist das nur meine persönliche Wahrnehmung?
Ich glaube, es gibt eine relativ einfache Antwort darauf, obwohl leider jugendlich kleinere Kinder, die Medien werden immer besser im Sinne von, dass man es nicht mehr so gern austritt. Also, aber der Punkt ist, was tue ich als Kind, wenn ich austrete, spiele ich was anderes? Was tue ich als 14-Jähriger, wenn ich austrete? Ich konfrontiere mich damit, dass ich Lateinschularbeit habe, dass ich Mathematikaufgabe mache, dass ich vielleicht soziale Konflikte habe.
Was du in der Gymnasium bist.
Aber es kommt, die Welt kommt daher. Also praktisch, es kommt die Realität, wenn ich ausschaue, kommt die Realität daher und ich habe vielleicht Probleme, Themen, die ich nicht gerne. Also die Frage ist immer, wie das Computerspiel ist ein super Medium, um mich mal wirklich in diese Zone zu bringen, zum Beispiel, also aber auch andere Medien. Die Frage ist, je besser das Medium mich so ablenken kann, dass ich nicht drüber nachdenke, desto lieber gehe ich da natürlich rein. Und je depperter die Probleme werden, desto eher schalte ich ungern aus.
Ja, ich würde wissen, gibt es da Untersuchungen, die sozusagen das anschaut über die Entwicklung, die Altersentwicklung. Langzeitstudien könnte man ja jetzt schon haben, sagen die letzten 10 Jahre, haben wir uns angeschaut.
Ja.
Bei Kindern,
ich kenne nichts,
wie sie damit umgehen.
Ja, also ein interessanter Punkt, sozusagen auch zu zeigen, praktisch wie sie in den Altersstufen verlaufen. Ich kenne dazu nichts. Also ich kenne an sich, mit Altersstufen ist es ganz schwierig. Also es gibt in England eine Studie, die sie jetzt gemacht haben über 5 Jahre, Langzeitstudie mit Kindern, aber da haben sie gemacht von 5 bis 10. Ich kenne kaum Studien, die, also wirklich mal ganz langfristig, es gibt so eine, die macht, es gibt eine amerikanische, die macht jedes Jahr mit aber es sind dann 10 Kinder halt, ne? Aber ich kenne keine mit Vergleichen und so weiter. Ich weiß nicht, ob jemand von euch irgendwas...
Studie nicht, aber aus persönlicher Erfahrung erlebe ich das ganz genau so.
Ja.
In der Jugendarbeit und auch privat. Aber diese eine Erklärung, die spielt sicher mit der Rolle, glaube ich auch, aber ich glaube, es ist, muss noch was anderes auch sein.
Ja. Das Problem ist natürlich, wir haben es mit einem Forschungsgebiet zu tun, da kämpfen die Leute um Förderung für ein Jahr. Wenn ich eine 5 Jahre Langzeitstudie mache, ist es schon Rocket Science. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, ich würde jetzt eine 15 Jahre Entwicklungstabelle machen, das ist praktisch, da kenne ich nichts, leider. Muss machen gestern.
Das Einzige, was ich noch irgendwie so mitkriege, ist, dass die Channels selektiver behandelt werden, je älter sie werden.
Ja.
Das heißt, einen 20-Jährigen erreiche ich nicht an einem Anruf. Aber wenn ich mir ein SMS schicke, ist er sofort zurück.
Ja.
Oder kann 20 Mal anrufen. Also dieses Channeling in der Kommunikation, was ich schon weiß, dass das insgesamt die Leute haben, habe ich das Gefühl, dass bei Jugendlichen viel selektiver betrieben wird.
Ja.
Aber das bedienen wir schon.
Aber es ist auch wieder ein Gefühl nur, ne? Ich weiß nicht.
Vielleicht ist das vor allem mit dem wegverlagert.
Ja, auf Facebook und Chatten. Ja.
Also es wurde ja gesagt, aber bei vielen Generationen jetzt, die mit Status-Handys eben schon früh begegnen, dass sie nicht angerufen werden wollen und auch nicht sprechen wollen. Jetzt habe ich, also ich meine nur jetzt bei meiner Tochter, vielleicht ist es nur speziell in der Klasse, dass sie entdeckt haben, dass sie diese Voice Messages. Und sie sagt, das geht viel schneller, ich muss die schreiben. Dann sage ich, ah, oh, interessant. Dass sie das jetzt, sie ist 9 Jahre alt, ja, also sie hat jetzt ein Handy, das kann, das hat sie entdeckt, bevor wir überhaupt gesehen haben, dass sowas jetzt möglich ist. Und sie schicken sich gegenseitig Voice Messages und hören das auch wirklich an. Weil dann sagt sie, ich muss ja nicht gleich am Handy mit ihr reden, sondern ich kann es am Handy wissen. Dann sage ich, okay, jetzt sind wir wieder beim Voice, also was ist jetzt mit Schreiben? Also, man hatte gesagt, man will ja nicht.
Das ist genau das Projekt, das wir 15 Jahre gestartet haben mit den Phoneboxes. War 15 Jahre zu früh.
Ja, funktioniert.
Jetzt funktioniert es halt so hart.
Naja, was ich dann bedenklich finde, ist sozusagen, wenn ich mit einer Steralräte mir auf Facebook Anfragen schneller antworten, als wenn ich sie auf ihren offiziellen Berufs-Account anmelde. Das ist auch ein Channeling, wo man da, wo man die, das ist dann schon bedenklich. Ja.
Findest du das schlecht, dass sie das tun?
Weil ja, ich finde das katastrophal, weil sie empfehlen ja den anderen auch auf Facebook zu gehen, damit sie mit ihm kommunizieren können.
Okay, ja. Also
und den Unterschied zwischen einer Mail und einem Facebook-Eintrag kennen die Leute nicht mehr. Das heißt, Geschäftsbrief ist gleich Privatbrief oder Verbindlichkeit ist Unverbindlichkeit. Entschuldige, ja, so was von Inkompetenz in den Themenbereich dann zu haben.
Ja, ich habe festgestellt, dass so im 10-Jährigen die Handys stärker wahrnehmen als ein Spielinstrument. Also ich sage zu meinem Sohn, nimmst das Handy bitte mit, ja, wenn ein Park geht, damit ich ihn eventuell Unvorhergesehenes ist, anrufen kann. Und sagt, nein, ich will eh nicht spielen. Sage ich, hallo, das ist ein Telefon. Dafür habe ich das eigentlich gegeben.
Ich war bei einer Sitzung im EU-Parlament mit diesem Jugendparlament und da war zum Beispiel die von Rovio da die Angry Birds Education jetzt machen, also in allen, also in Finnland wird jetzt gestartet, ich kann ab der ersten Klasse Angry Birds praktisch Mathematik und Physikunterricht begleiten. Und die hat das vorgestellt und ich war echt beeindruckt, also es war super pädagogisch auch sehr wertvoll und so weiter. Und plötzlich meldet sich so ein Jugendlicher und sagt, er findet es schrecklich. Und dann plötzlich waren alle der Meinung, dass sie es schrecklich finden. Also es waren 300 Jugendliche, die da auf die da eingehen. Und ich war richtig, ich habe gedacht, ich sitze im falschen Film, weil ich nicht verstanden habe, wo das Problem liegt. Und die Aussage war, wir haben so eine medialisierte Welt, dass die Schule in ihrer konservativen Art der letzte Rückzugsbereich geworden ist, wo wir unsere Ruhe haben. Und was, naja, aber das war, muss man sich mal vom Kopf gehen lassen. Und wenn das jetzt auch noch medialisiert wird, dann sind wir praktisch endgültig verloren. Man muss dazu sagen, dass Jugendliche immer sehr pessimistisch für sich selbst und für die nächste Generation, also man darf es, glaube ich, nicht überbewerten, ja. Aber ich fand es schon interessant und die hat da argumentiert mit denen und die war chancenlos, die haben die echt fertig gemacht, weil sie, und das war wirklich, das ist echt, das ist ein Projekt, das arbeitet ganz viel auch mit Augmented Reality, also es ist nicht nur jetzt, da mache ich ein Foto und so, also so sehr intelligent haben die das von Rovio gemacht und das fand ich schon einen Moment, wo ich mal selber innegehalten habe und gedacht habe, wow, was geht eigentlich da mit denen gerade ab, also in welchem Leben stecken die da, und dann war sogar ein Jugendlicher, der dann irgendwie gesagt hat, irgendwie, also sozusagen so, da war ein Mädchen, also ein Junge, ein Mädchen, und dann sagt er zu ihr, schau, wir leben in einer Welt, die einzige Möglichkeit mit dir zu sprechen wäre über Tinder, oder, also wenn ich jetzt an dir Interesse hätte, könnte ich nur noch über irgendein Dating-Ding oder über Facebook, weil wenn ich dich jetzt konkret frage, ob du mir einen Kaffee trinken gehen willst, dann geht gar nichts mehr. Und natürlich waren alle peinlich berührt und es war echt so, ja, das geht echt gar nicht. Also das ist so abgefahren, dieses so ein Verhalten. Und es war interessant, die Diskussion, die da bei den Jugendlichen entstanden ist. Also ich will es nicht überbewerten, weil es war eine gewisse Zielgruppe, das sind Leute, die sich für so ein Jugendparlament interessieren und sie sprechen medienpessimistisch über sich selbst und die Zukunft. Also ich habe dann eine Umfrage gemacht und sie haben gemeint, sie wollen vor unter 10 Jahren keine Medien in den Schulen haben, also keine Spiele, sondern erst später, wenn sie dann kompetent sind, medienkompetent sind.
Die Jugendlichen
selber.
Ja, ich hab auch die Erfahrung gemacht, dass ich das mit den Computerspielen vielleicht auch deshalb sehr interessiert, 10-Jährigen, weil, oder schon früher, nicht, weil ich das nicht kann, weil das sein Bereich ist. Ja. Weil ja. Ich, also das, dann vielleicht will man auch das nicht aufgeben.
Ja. Wahrscheinlich hat man auch ein Recht dazu, oder einfach mal einen Bereich
zu haben. Oder eben nur so weit er mir es zeigen will, ja. weil er von was herzeigt, von Minecraft.
Ja.
Ja. Ich wollte nur kurz noch ergänzen mit dieser Elterngeschichte und eben das Handy in den Park mitgeben. Spannende Erfahrung auch gemacht bezüglich Skikurs. Ich habe auch 2 Kinder und das große Thema war, wer nicht gescheit die ganzen Kids, die da auf Skikurs fahren lassen für die Woche, das Handy zu Hause, weil es ja nicht als Handy in erster Linie, also zum Telefonieren verwendet wird, sondern für andere. Und es war kaum ein Widerstand, schon vereinzelt von Seiten der betroffenen Kids. Aber die Eltern, mehr als die Hälfte der Eltern, haben gesagt, nein, auf keinen Fall, die sollen unbedingt das Handy dabei haben für den, was weiß ich, was Ernstfall, sage ich dazu. Und ja, also das wollte ich nur so reinstreuen, auf welche lustigen
Aspekte da noch mitspielen. Also in der Welt war das. In der dritten Volksschule hat die Lehrerin das auf der Woche verboten. Also genau. Das kommt einfach nicht mit. Fotokameras, die nur fotografieren können, dürfen, ja. Aber eben Handys.
Ja, und das war teilweise aber die gleichen Eltern, die sich auch Sorgen machen, dass ihre Kids zu viel ins Handy schauen.
Ja, Entschuldigung,
2., 3. Klasse Unterstufe.
Unsere Klasse hat das genauso gemacht. Also wir waren in der 3. Klasse und unsere Lehrerin und die Eltern haben beschlossen, keine Handys.
Ja, in dem Fall waren es aber die Eltern.
Skikurs ist ja ein Learning Game. Skikurs ist ja ein Learning Game. Insgesamt im selben Jahr.
Vielleicht
ist
das, wenn sie so
schön,
dass sie
total
im Schnee oder
so, dass sie das. Gut, es ist jetzt nach 9. Ich habe natürlich bösartigst überzogen. Ich glaube, wir können das Thema hier eh nicht abschließen. Es tut mir auch leid, wenn ich Ihnen keine endgültigen Resultate präsentieren konnte. Das war auch nicht meine Intention. Ich hoffe, ihr habt alle irgendwas mitnehmen können, was euch irgendwie interessiert oder was irgendwie euch zum Nachdenken weiterbringt. Und ich werde jetzt dann eher schneller gehen, weil ich habe seit 24 Stunden das gleiche Gewand an und ihr wollt es gar nicht mit mir one-to-one sprechen. ich bin noch gern kurz, ich bin noch ein paar Minuten da und dann werde ich mich nach Hause bewegen. Aber wie schon gesagt, gern via E-Mail und ich arbeite da drüben, also ich bin nicht aus der Welt. Danke vielmals an das Medienzentrum für diese Hilfe, diese Stunde da zu überbrücken und danke auch für eure Geduld, das zu überbrücken. Es tut mir nach wie vor sehr leid und ich fühle mich sehr geehrt, dass ihr es ausgehalten habt.